ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es sogar eine Premiere. Wir sprechen über einen Early Access Titel im Sonntagspodcast. Wir reden nämlich über Palworld, den neuesten Superhit auf Steam Early Access und Microsoft Early Game Preview. Irgendwas, und das tue ich mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
Hallo André Peschke. Palworld, ja. Ja, jetzt, also wir sind, also wenn wir mal zu spät auf einer Party waren, dann heute. Ja, die Party ist ja eigentlich
die
vorbei. Ach, es ist nachts um drei, es liegen noch ein paar Alkoholleichen irgendwo in der Ecke rum, auf dem Balkon wird gekifft und wir marschieren hier durch die Tür mit dem Sechserträger unterm Arm und sagen, wo sind die denn alle?
Also in einem Punkt hast du natürlich recht. Es handelt sich um dieses Survival-Crafting-Genre und gefühlt wird dort ja der aktuelle Darling alle drei Wochen von der nächsten Sau abgelöst, die durchs Dorf nicht getrieben wird, sondern aus eigenen freien Stücken hindurch tänzelt sozusagen. Und alle Spieler sitzen da und sagen, oh, das ist aber auch ein hübsches Schweinchen.
Das stimmt, aber bei Palworld, und ich muss jetzt aufpassen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gleich als Vorwarnung, aus irgendwelchen Gründen ist das mal in meinem Kopf als Palworld abgespeichert. Ich werde es bestimmt das ein oder andere Mal sagen, auch wenn Palworld der richtige und korrekte Begriff ist. Ja, manchmal muss man sich die Realität einfach so zusammenbiegen, wie sie funktioniert. Und das hier, ja, das war ja nicht einfach nur der nächste große Survival-Crafting-Shit, ja, das war ja der große Survival-Crafting-Shit. Das hatte ja teilweise über 1 Million gleichzeitige Spieler auf Steam und wurde damit zu einem der meistgespielten Steam-Spiele aller fucking Zeiten.
Ja, also es ist schon so Peak-Crafting-Survival-Schnickschnack-Hype, aber es ist ja halt so, weißt du, es ist Valheim, Enshrouded, Vampire Survivors war auch so ein Ding, oder?
Nein, Vampire Survivors.
Nee, Vampire Survivors war das Top-Down. Aber ihr habt doch auch so ein Vampir-Crafting-Dingsi-Bumsi mal gemacht, oder?
Wir hatten einen Vampir. Ach so, ja, das V Rising.
Ja, siehst du, wusste doch, da war doch auch noch was, genau. Und wie sie alle heißen. Also, da gibt's ja inzwischen, weißt du, Ark und Rust und Schnick und Schnapp. Keine Ahnung, ich rede jetzt über lauter Spiele, die ich selber nie wirklich gespielt habe. Ich hoffe, die passen da
ja
tatsächlich rein und es ist nur nicht meine Vorstellungswelt.
Genau, das Enshrouded, da habe ich auch ein bisschen schon reingespielt, vom deutschen Studio Keen Games. Das hat jetzt neulich 2 Millionen Spieler insgesamt. Also, Palworld hat da deutlich mehr, da ging's ja um parallele Spieler, aber 2 Millionen Exemplare scheinen sie verkauft zu haben, was ja wirklich, gerade für ein deutsches Studio auch noch, ein ziemlicher riesiger Erfolg ist, kommt natürlich nicht ganz an so ein Palworld jetzt zum Beispiel ran, aber das ist jetzt auch so, ich sag jetzt mal für die Leute, die gerne in Valheim gespielt haben zum Beispiel, da ist jetzt die Karawane, ist jetzt gerade mal zu Enshrouded gezogen und man hat ja schon den Eindruck, da draußen ist eine relativ große Karawane und die zieht von Early Access Survival Crafting Spiel zum nächsten.
Ja, die verlassen den Early Access ja auch alle nicht. Auch dass ich, das sind alle meine Vorurteile jetzt nur, die ich hier rausblase. Ja, das sitze auch gerade da und denke mir so, das ist nur der Beweis, ja, dass es unter draußen diese Survival-Crafting-Zielgruppe, da geht es nur darum, dass du jetzt wieder thematisch und von der Ästhetik gerade irgendwie was Neues rankast oder das, worauf sie gerade Bock haben. Und dann kannst du denen alles in den Rachen stopfen und nach, weiß ich nicht, 6 Monaten haben sie alles durchgecraftet, haben die Schnauze voll und dann kommt das nächste Ding. Da kann dann sogar ein deutsches Studio mal zwischendrin 2 Millionen durchballern.
Ja, es ist aber clever gemacht, das Enshrouded. Also so viel kann ich an der Stelle als kurzen Exkurs sagen. Das macht jetzt in der Zeit, wo ich es gespielt habe, das macht nichts neu oder originell. Das bietet, wie du schon gesagt hast, einfach ein bisschen eine andere Ästhetik als das düstere Valheim zum Beispiel. Eine viel freundlichere, eine viel einladendere Ästhetik mit so Abstechern, wenn du in so eine Art nebelverzogene Gebiete gehen musst, wo dann langsam aber sicher sozusagen deine Lebensenergie ausgesaugt wird, wo dann quasi nochmal mehr Survival dazukommt, aber da kannst du dann gucken, wann willst du deine Expedition reinmachen und so weiter. Aber das macht nichts besonders neu und nichts besonders originell, aber da hat Keen Games einfach identifiziert, was diese Spieler wollen. Ja, und die Karawane zieht weiter, der Sultan braucht Holz.
Ja, Disclaimer war nur ein Spruch, ne? Ich weiß schon, Keen Games ist tatsächlich schon lange eines unserer Vorzeigestudios in Deutschland. Waren früh welche, die tatsächlich schon für Konsolen entwickelt haben, als im Rest der Entwicklerszene noch Dunkeldeutschland war, was Konsole angeht und so weiter und so fort. Wir machen hier nur Späßchen, ne? wollte ich so sagen.
Ich würde aber tatsächlich...
Ja, bekehrter Survival-Crafting-Experte, seitdem ich da meine Zeit auf der Insel verbracht habe.
Oh Gott, ja, mit deinen Inseltagebüchern. Ich würde tatsächlich gerne von Keen Games, nicht, dass ich da eine zitierbare Antwort kriege, aber ich würde gerne eine Umfrage unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Keen Games machen, wie viele eigentlich überhaupt keinen Bock kreativer Natur auf diese Sorte Spiel gehabt haben, aber halt dastehen und sagen, aber es finanziert uns für Jahre.
Die werden sich, also das weiß ich nicht. Also Bock werden sie schon gehabt haben. Ich kann mir vorstellen, dass man eher sagt, wir haben dieses und dieses Spiel gemacht, die hätten es viel mehr verdient gehabt. Wieso sind die nicht so erfolgreich gewesen?
Das kann natürlich auch sein, ja. Aber sprechen wir über Palworld, weil über Bier können wir heute leider nicht sprechen. Wir nehmen das hier um 11.22 Uhr auf und da hat der Sultan noch keinen Durst.
Ich trinke nur für dich nichts. Nein, ich trinke auch nichts. Ist auch für mich zu hart, genau. Wir sind aber gedanklich schwimmen wir geradezu.
Also gedanklich muss ich mir auch ein paar hinter die Binde lüppen, ja, wenn ich an Palworld denke.
Das stimmt, ja. Also gedanklich haben auch die Entwickler ordentlich einen Sitzen gehabt, als die Palworld designed haben, muss man schon mal dazu sagen. Also da sind Entscheidungen getroffen worden, da habe ich zwischendrin immer wieder gedacht, so, the fuck.
Also man denkt schon, dass sie vielleicht irgendwo, ist ja ein japanisches Studio, das das gemacht hat, dass sie vielleicht in irgendeiner Tokioer Opiumhöhle gesessen haben, nach einer durchzechten Nacht, und so gesagt haben, und weißt du was, und dann machen wir noch das und das, und alle so, yeah, das klingt wie die idiotischste Idee aller Zeiten, let's do this shit.
Ja, wahrscheinlich. Oder andere Theorie ist, alles ehemalige Pokémon-Entwickler, die Pokémon inzwischen hassen. Das ist eine weitere Theorie. Das wird später Sinn ergeben. Wenn Sie sich übrigens gerade fragen da draußen, meine Damen und Herren, wo ist denn der Dom? Ihr redet über ein Spiel, bei dem, das wird sich gleich herauskristallisieren, ein Pokémon-Einfluss spürbar ist. Wieso hat der Dom das nicht gespielt? Ich habe Dom extra nochmal gefragt und Dom hat gesagt, er hat einfach auf das Genre gerade keinen Bock mehr. Ist offensichtlich von unserer Zeit in Stranded Deep ist er nicht rausgegangen und hat sich gedacht, Survival Crafting ist jetzt mein neues Lieblingsgenre, das spiele ich jetzt nur noch.
Das nicht. Und ich habe uns ja auch die Folge eingebrockt, ja, ich als der quasi ortsansässige Pokémon-Experte, ja, der alle Pokémons dieser Welt nicht gespielt hat, ja, und deswegen hier der größte Experte ist. Ja, aber ich habe gedacht, man hat das
Pokémon Go haben wir mal gespielt.
Stimmt, wir haben mal Pokémon Go gespielt und ich habe mal vor Urzeiten habe ich mal war wahrscheinlich ein Gameboy-Pokémon, einfach weil ich es mal verstehen wollte und habe da mal, keine Ahnung, 2-3 Stündchen oder so reingespielt. Also ich habe wirklich keine Ahnung über Pokémon und hätte jetzt auch im ersten Schritt Survival-Crafting mit Pokémons, ja, also quasi ein Valheim mit Pokémons, wenn man so will, oder ein Enshrouded mit Pokémons. Das klingt auf den ersten Blick nicht wie etwas, wo ich jetzt drüber herfalle, ja, und sage, boah, das ist hier voll meins, ja, meins. Aber man hat ja viel darüber gelesen, wie unfassbar viele Spieler das gehabt hat, für welche Diskussionen das teilweise gesorgt hat. Und dann habe ich gesehen, es ist ja im Game Pass und es schadet ja nichts drüber, da mal reinzuspielen und vielleicht eine Viertelstunde zu machen, als ich ein bisschen Zeit hatte. Und dann habe ich da höchstens eine Stunde oder zwei reingespielt und dann bin ich sofort zu André gelaufen und habe gesagt, lass uns darüber einen großen Podcast machen, du musst da auch reinspielen. Da steckt ein Podcast drin.
Ja, genau. Und dann hat André gesagt,
ja, da hat André, naja, vielleicht dir zuliebe, ja, da habe ich jetzt sozusagen wahrscheinlich letzten 5 Jahre Goodwill aufgebraucht, die ich aufgebaut habe, ja, jedes Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk wurde damit jetzt verrechnet, ja, dann hat er sich...
War da schon mindestens so, weiß ich nicht, ein Metroidvania oder so, dass du spielen musst, war da schon jetzt eingepreist.
Ja, offensichtlich wahrscheinlich 5. Und dann hat er sich aber doch breitschlagen lassen, ja, wahrscheinlich auch nur, weil er gesagt hat, ja, weil es die Menschen dort draußen interessiert. Und dann kann ich mich erinnern, dass er mir irgendwann geschrieben hat, dass es ihm beinahe Spaß macht.
Ja, eigentlich ist es ja so, ich habe es erstmal sofort gehatet, ja. Ich habe das angefangen zu spielen und eigentlich war mein Survival-Crafting-Hass, den ich eigentlich nach Stranded Deep und den Inseltagebüchern dachte, überwunden zu haben, war sofort wieder da. Ich habe sofort wieder gedacht so, oh, was für ein sinnloses Nichtspiel, was für eine Beschäftigungstherapie, ja? Was für eine virtuelle Lobotomie habe ich mir denn da schon wieder verpassen lassen? Und ich habe so wirklich so die ersten 3 Stunden habe ich gedacht, jetzt quäle ich mich irgendwie so zur 10-Stunden-Marke, dann machen wir hier 5 Stunden, bums, aus, vorbei oder Feierabend, wir Ende Gelände. Aber nach, weiß ich nicht, so 3 Stunden oder so war ich dann drin und dann habe ich gesehen, es ist ja gar nicht, das ist gar nicht nur das und ich muss ehrlich sagen, es war erstaunlich gut und dann war es auch noch zusätzlich erstaunlich bescheuert und dann hatte ich, also das war, ich will nicht sagen, ich bin dir dankbar dafür, dass ich das gespielt habe oder dass es eine
gute
Idee
war. Also ich habe nur dankbar gehört.
Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Ja.
Also bist du schon dankbar.
Aber es war vielleicht nicht komplett scheiße.
Ah, ich habe nur dankbar gehört. Ich habe dankbar ist jetzt in meinem, mein Geist ist ja ein Apothekerschrank mit ganz vielen Schubladen. Ich habe jetzt dankbar in die Schublade gelegt und sie zugemacht.
Ja. Nee, also ich war echt überrascht. Ich habe gedacht, das ist so ein Ding, wo man hinterher sagt so, naja, es gibt da draußen halt eben eine Gruppe von, weiß ich nicht, anscheinend 10 Millionen Lemmingen, die nicht wissen, was sie tun. Und wir können jetzt denen mal allen erklären, ja, und ihnen die Augen öffnen, warum das alles ein großer Irrweg ist. Und jetzt habe ich am Schluss gedacht so, shit, kann ich blöderweise kann ich schon verstehen, warum das so gut
ist. Ja, also ich muss sagen, bei mir war der Cut-Off-Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt renne ich zu André, ja, und bettel ihn an, dass er es auch spielt. Weil ich will mit ihm einen Podcast dazu machen. Der kam relativ schnell. Ich habe ja gesagt, vielleicht 1 bis 2 Stunden habe ich reingespielt. Aber als ich realisiert habe, ja, das ist so ein typisches Crafting-Survival-Spiel im Kern. Ja, du baust deine Basis auf, du hackst Holz, du brauchst Steine. Und das eskaliert dann immer ein bisschen weiter, dass du mehr Materialien brauchst und du dich dann weiter ausdehnen musst, deine Basis vergrößern musst, wie man das kennt. Ja, und wie es mir mittlerweile, wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen zum Hals raushängt. Weil es immer wieder dasselbe in oder das Gleiche oder das Ähnliche einfach in einer anderen Ästhetik ist. Das ist jetzt auch nichts, was mich hier irgendwie über mehrere Spiele lang unterhält. Aber als ich dann festgestellt habe, wie viel besser die werden, wenn man lauter Sklaven hat, dachte ich, darüber müssen wir reden. Ja, die Leute sagen ja immer, Koop macht alles besser. Nein, Sklaven machen alles besser.
Niedliche, pelzige, unschuldige
ja, Sklaven. Und natürlich will ich hier nicht Sklaverei oder sowas kleinreden, aber das ist genau die Fantasie, die tatsächlich ein Palworld bedient, nämlich du bist letztlich, wenn man so will und wenn man das Ganze ein bisschen genauer betrachtet, als einfach nur die niedliche Fassade anzugucken, du bist ein Sklavenhalter.
Das Verstörende ist, dass das Entwicklerteam sein Möglichstes tut, um auch nahezulegen, dass es sich hier nicht um bloße Nutztierhaltung handelt, ne? Sondern dass der Vergleich mit Sklavenhaltung sogar der naheliegendere ist. Also das ist, wie gesagt, das Spiel ist komplett bekloppt, wir müssen aber vielleicht mal ganz von vorne anfangen. Ne? Also wie gesagt, für diejenigen, die das sich nicht so direkt vorstellen können, also es ist wirklich ein Survival-Crafting-Game, das heißt, wir haben eine Spielfigur, man steuert das als Third-Person-Spiel. Das hat eine Open World, eine offene Spielwelt. So, da spawnst du erstmal rein, du wachst da auf in irgendeiner alten Burgruine und jetzt kannst du dann loslegen und kannst dort zwei Dinge, drei Dinge, sagen wir mal, im Kern tun, nämlich erstens diese Welt erforschen. Darin gibt es lauter niedliche Lebewesen, so wie diese Pokémon, die haben alle so eigene Charakteristika, kommen wir dann noch zu. Die kannst du einfangen und dann für dich arbeiten lassen und du kannst eben eine Basis erschaffen, die du immer weiter ausbaust mit immer weiteren Gebäuden, die dann auch unterschiedliche Ressourcen produzieren und da gibt es dann quasi ganze Warenkreisläufe, die man darin aufbaut. Ne? Und das ist so das Ding, also das Fangen der Tiere, das beinhaltet hier ein Kampfelement auch und auch diese Tiere kämpfen dann hinterher auch für dich. Und das sind so die großen Dinge. Also es ist im Grunde so ein bisschen wie Pokémon, wo man ja auch so eine Open World erforscht, wo man kleine Tierchen fängt und diese Tiere kämpfen dann auch gegeneinander. Aber das ist hier nochmal erweitert, um diesen Basisaufbau und diesen, ja fast schon wie so ein Aufbaustrategiespiel, diesen Warenkreislauf und Automatisierungsaspekt.
Genau.
Das ist jetzt in groben Zügen Palworld. Und für mich ging es ehrlich gesagt schon bei der Charaktererstellung los. Diese Charaktererstellung, das waren schon wieder so Mobile-Game-Figuren. So kleinster gemeinsamer Nenner, stumpfe. Ich fand das Design sofort abstoßend. Ich habe das erstmal direkt gehasst. Und dann habe ich nach 5 Stunden, hatte ich mich eingewöhnt und habe mir gedacht, so alles cool, weiß gar nicht, warum ich mich so angestellt habe, aber der ganze Erstkontakt war irgendwie scheiße. Ich habe auch in mir, das ist ja bekannt, so eine Grundaversion gegen diese Mega-Hype-Spiele. Ich mag es meistens gar nicht, die anzufassen, weil ich immer das Gefühl habe, auch wenn es nicht so ist, dann sieht es so aus, als ob du da jetzt wieder irgendwie nur nach dem aktuellen Google-Ranking entschieden hast, worüber wir berichten. Das ist mir immer so grundsuspekt, das mag ich nicht. Ja, ich musste da echt über erstmal so einige Stöckchen springen, die ich mir alle selber hingelegt hatte.
Ja, das ist immer schön, ja, wenn man sich selber so die Hindernisse aufbaut, ja, durch die man die Reifen hinhält, durch die man dann springt wie ein gut dressierter Delfin. Ich muss ja sagen, schon bei der Charaktererschaffung, und das zieht sich dann weiter fort, was ich glaube, was ein Aspekt ist, der dem Spiel auch zur hohen Popularität verholfen hat, jetzt vielleicht nicht im Hinblick auf das, auf die Mund-zu-Mund-Propaganda, die stattfindet, aber dass die Leute dann auch dran geblieben sind und erstmal weit genug reingespielt haben, ist schon bei der Charaktererschaffung, dass es in vielerlei Hinsicht, finde ich, clever designed ist. Und die Charaktererschaffung, ja, man kann jetzt diese Figuren, die auch einen leichten Anime-Touch besitzen, kann man jetzt schon so ein bisschen lesen wie so Mobile-Figuren. Aber für ein Early-Access-Crafting-Survival-Spiel kann ich mir dort eine Figur erschaffen, ja, aus relativ vielen Auswahlmöglichkeiten, die nicht scheiße aussieht. Außer natürlich, ich stehe auf die komplette Grundästhetik des Spiels nicht. Und da habe ich schon zum ersten Mal gedacht, ach, guck mal da, weil die Charaktererschaffung tatsächlich relativ viele unterschiedliche Gesichter Frisuren und so weiter bietet. Immer noch natürlich in einem relativ engen Korsett. Ich glaube jetzt nicht, dass du dir irgendwie einen dicken alten Mann erschaffen kannst, wenn du das möchtest. Aber jetzt im Vergleich auch direkt zu einem Enshrouded, also das habe ich zum Release gespielt, kann sein, dass da in der Zwischenzeit was dazugekommen ist. Aber diese Spiele haben häufig eine sehr rudimentäre Charaktererschaffung, was Leute wie ich dann immer blöd finden, weil ich es hasse, mit irgendeinem Gesichtsgünter rumzulaufen oder ich dann gerne mehr Optionen hätte. Und hier dachte ich zum ersten Mal, ach guck mal, da stecken für so ein Early-Access-Spiel aus diesem Genre schon ziemlich viele Optionen einfach drin, das finde ich clever. Und dann fängt man an, das zu spielen und dann hast du am Anfang diesen ganz, ganz typischen Rhythmus. Du musst Holz hacken, du musst Steine hacken, weil das deine Grundressourcen sind. Du musst dir ein Bett bauen und für das Bett brauchst du...
Du musst vor allem sie nicht hacken, sondern du schlägst erstmal mit bloßen Fäusten auf einen Baum ein.
Das ist richtig, ja, am Anfang. Schlägst du mit bloßen Fäusten, aber du kannst dir dann sehr, sehr schnell, kannst du dir eine Crafting-Station, ich glaube, die braucht 2 Holz oder so, kannst du dir bauen und dann kannst du dir relativ schnell die erste Axt machen und die erste Spitzhacke, um Steine abzubauen. Und was mir gleich aufgefallen ist, ja, bis dann das erste Mal das erste Haus steht, weil das brauchst du, um das Bett reinzustellen, sonst funktioniert das Bett nicht, das braucht also 4 Wände und ein Fundament, also einen Boden und eine Decke. Und das geht halt ruckzuck in dem Spiel. Und die haben diesen ganzen Einstieg, der bei vielen anderen Spielen deutlich länger dauert, weil du einfach deutlich mehr Ressourcen abbauen musst, den haben die enorm, würde ich jetzt sagen, gerade im Vergleich zu so einem Valheim zum Beispiel, den haben die viel, viel schneller gemacht. Also gerade wenn du ein bisschen Erfahrung in dem Genre hast, die ersten Sachen gehen halt wirklich ruckzuck, du brauchst vergleichsweise wenig Ressourcen, die Ressourcen sind vergleichsweise schnell abgebaut, du hast sehr schnell Zugriff auf die ersten Tools, die du benötigst, und das fand ich halt sehr clever, weil viele Spieler aus dem Genre gehen so den Weg, dass auch der Einstieg deutlich länger dauert als jetzt vielleicht bei einem Palworld, und das ist halt, jetzt habe ich wieder Palworld gesagt, bei einem Palworld, und dieser schnelle Einstieg in das Spiel, diese schnelle Möglichkeit, dann eben direkt loszugehen, diese niedlichen Viecher einzufangen, das ist sehr, sehr clever designt, weil sie hier, glaube ich, die Spieler sehr, sehr schnell in das reinschieben, was sie tatsächlich neu und originell machen im Rahmen dieses Genres.
Vor allem können sie sich's auch mehr leisten, weil einfach mehr drinsteckt, ne? Ist halt nicht einfach nur hier, sammel 5 Kokosnüsse, sammel 10, sammel 30, sondern das ist schon erheblich vielschichtiger. Ich find's auch interessant, wie es losgeht, weil da, finde ich, hat's direkt eine Zelda-Reminiszenz, ne? Und das setzt sich ja auch so ein bisschen fort.
Mit teilweise Soundeffekten, wo man denkt, die sind doch aus Breath of the Wild geklaut.
Ja, genau, die ganze Instrumentierung, ne? Ja, wenn du Sachen entdeckst, da kommen so Piano-Klänge, so einfach so eine ganz kleine Piano-Tasten.
Ja, ja, du hast ja am Anfang sogar dieses komische Pad in der Hand. Weil jetzt weiß ich nicht mehr, wie das bei Breath of the Wild heißt, dieses Ding, das dann bei Breath of the Wild so als Map und so weiter dient. Genau so ein Ding hast du am Anfang in der Hand. Also man hat schon den Eindruck, ich würde es nicht geklaut nennen. Also ich würde am Ende würde ich sagen, dass Palworld eine Satire ist. auf einige Dinge. Genau, aber ich möchte es nur an dieser Stelle schon mal sagen, ja, weil man kann, wenn man böse ist, kann man sagen, das klaut einfach sehr viel bei Nintendo. Das ist sozusagen die legitime, aber etwas böswillige Interpretation. Ich würde sagen, es versucht zumindest und schafft es in einiger Hinsicht auch, einiges, was unter anderem Nintendo macht, satirisch zu überzeichnen.
Ja, also die Good-Faith-Interpretation, ne? Also wenn man davon ausgeht, dass man, also wenn man eine, dass derjenige eben eher redliche Ziele verfolgt und wenn man auf dieser Basis nach einer Erklärung sucht, dann würde ich auch sagen, ist der Erklärungsansatz, dass man versucht, etwas zu persiflieren hier, ist auf jeden Fall der dankenswerteste. Abgesehen davon, also jeder Entwickler bedient sich bei den großen Erfolgen in seinem und anderen Genres. Also, dass jemand sich abschaut, ne, was funktioniert denn gut woanders, das ist völlig natürlich. Ich meine, deswegen haben wir auch irgendwann auf einmal nur noch Open-World-Spiele gehabt und deswegen gab es auf einmal Command & Conquer-Klone. Deswegen haben wir das Genre des Ego-Shooters ursprünglich mal als Doom-Klone bezeichnet und sowas. Also sobald irgendwo neue Maßstäbe, Messlatten, Best Practices etabliert werden, dann wird das selbstverständlich übernommen von allen anderen. Der einzige Grund, warum diese Diskussion bei Palworld noch weitergeht, ist, weil die Tierchen in ihrer Anmutung den Pokémons teilweise unfassbar ähnlich sind und sie sogar in den Beschreibungen von Fähigkeiten teilweise identisch sind. Also es gibt in Palworld Kreaturen, die haben eine Fähigkeit namens Aquaknarre. Und das ist 1:1 eine Fähigkeit, die auch in der Welt der Pokémon existiert, zum Beispiel. Ne? Also Shiggy zum Beispiel und sowas, die haben auch die Aquaknarre. Und das ist dann so dermaßen auffällig, dass man halt da sagen muss, okay, das ist jetzt einfach nicht so das Übliche, wo man sagt so, oh, okay, jemand hat aufgepasst, was gut funktioniert hat und was vielleicht tolle neue Ideen sind, sondern hier haben wir offensichtlich mit was anderem zu tun. Und wie du schon richtig gesagt hast, also die freundliche Interpretation ist, dass man sagt hier, das ist entweder zum Teil eine Hommage oder zum Teil eben einfach vielleicht sogar eine Parodie.
Genau, also ich finde persönlich den Parodie- und den Satire-Interpretation relativ zwingend, aber dazu werden wir später kommen. Aber ich sitze schon bei manchen Sachen, die ich dann dazu gelesen habe, sitze ich schon davor, wie so ähnlich, wie wir es neulich bei Starship Troopers hatten, so ein, du nimmst das ernst? Warum?
Es ist halt das Ding, also man kann halt auch nie Inkompetenz oder bloße Edgelord die Weirdness ausschließen, es geht um Spieleentwicklung.
Das ist richtig, ja, aber ich kann ja im ersten Schritt mal nur bewerten, was jetzt auf dem, die Intention der Entwickler kann ich sowieso nicht bewerten. Erstens kann ich kein Japanisch, zweitens kann ich die schlecht fragen, weil ich kein Japanisch kann. Drittens ist dann die Frage, ob ich eine ehrliche Antwort kriege. Ich kann halt nur bewerten, was ist auf meinem Bildschirm, was kann das Werk, der Autor ist tot. Und ich finde da eine satirische Interpretation nahezu zwingend, aber es ist auch wieder interessant, wie viele Leute das offensichtlich anders sehen, aber dazu kommen wir später noch. Jetzt ja, reden wir erstmal drüber, wie das mit dem
Vielleicht noch ganz
Pelz,
kurz, weil ich den Satz nicht fertig gesprochen habe.
Oh, sorry.
Die Art und Weise, wie man ins Spiel einsteigt, ne, dieses Aufwachen in dieser Burgruine und sowas, selbst das ist sehr wie Zelda. Ne. In Zelda wachst du ja auch aus einem 100 Jahrhunderte währenden Schlummer, bla bla bla, und dann läuft Link aus der Höhle raus und dann bist du in der Welt.
Ja, und dann ist da ein Lagerfeuer und da sitzt ein Typ dran.
Ja,
auch genau. Das ist 1:1 wie in Breath of the Wild, nur dass der Typ dir in Palworld sagt, diese ganze Insel ist voller Monster, die haben hier alle unsere Leute unserer Expedition aufgefressen und du guckst dich um und sagst, ich sehe nur Pokémon.
Vor allem, ja genau, die fressen uns alle, du siehst das Viech und es ist wirklich so, es fehlt nur noch, dass es so gurrend um deine Beine streicht wie ein Kätzchen. Da war ja nichts so. Die haben euch aufgefressen.
Ja,
das ist auch genauso übrigens wie bei Dingen, dass du kommst auf so eine Anhöhe raus, die dann über eine weite grüne Landschaft schaut. Auch das ist wie bei Breath of the Wild.
Ja, und dann ist da eben diese Figur und die erzählt dir, ja, oh, wir sind hierher gekommen und die ganzen bösen Monster hier in dem Land und auf der Insel, die haben uns alle aufgefressen. Das ist alles ganz schrecklich und du guckst dich um und es ist eine schöne, es ist eine helle, es ist eine grüne, es ist eine freundliche Welt und da hüpfen Lämmchen rum und da hüpfen kleine Hühnchen rum und so rosa, bärenartige Tiere hüpfen rum und du gehst dann so los und die greifen dich ja auch nicht an. Ja, also das ist jetzt ja zum Beispiel schon mal der erste Aspekt, wo ich sagen würde, wenn diese Satire nicht gewollt ist, sondern unterbewusst ist, dann ist sie unterbewusst echt gut geworden. Weil das Erste, was du über die Welt mitkriegst, wenn du mit dieser Figur redest, ist ein, wie schrecklich diese ganzen Viecher hier sind. Und dann gehst du hin und keins von diesen Anfangs-Pokémons greift dich in irgendeiner Art und Weise an. Also ich finde, auch hier ist schon bei der ganzen Prämisse des Spiels, wie es mit dir kommuniziert, ist irgendwie angelegt, dass die eigentlich verdammt harmlos sind.
Wobei, also theoretisch kann er ja auch von anderen Regionen sprechen, wo es ja welche gibt, die auch aggressiv sind.
Ja, theoretisch ist ja immer viel denkbar, aber so wie er es hier schildert, sind die hier ja alle irgendwie ganz grässlich. Ich glaube schon, ja, also um das jetzt vorwegzunehmen, ich halte halt eben diese Satire in vielerlei Hinsicht als eigentlich die zwingende Interpretation, aber das ist halt einfach, wie das Spiel anfängt, so ich sitze so da und denke mir, na, da bin ich mal gespannt und bei mir war es dann auch so, ich bin dann losgelaufen zu den ersten dieser Pokémon-artigen Tierchen in der völligen Erwartung, ja, jetzt kommt irgendwie ein Kampf, weil der Figur hat mir ja gerade gesagt, wie schrecklich die alle sind und dann dachte ich, na, das ist bestimmt interessant, wenn mich das Lämmchen hier jetzt angreift, aber das tut es nicht.
Nee, tut es nicht. Das wackelt da gemütlich über die Wiese. Mhm. Mein Erstkontakt mit dem Spiel in der Hinsicht war auch erstmal noch so leichtes Irgendwie von den Screenshots und so her hatte ich es hübscher erwartet. Und am Anfang war ich so ein leicht geprellt. Animation scheiße, Welt nicht ganz so geil wie erwartet. Die Pokémon sind alle cool und niedlich. Und ich, ja, es sind Pals in der Nomenklatur des Spiels. Weil, keine Ahnung,
Pokémon darfst du sie nicht nennen.
Kann nur hoffen für die Entwickler von Palworld, dass ungefähr ein Drittel ihres Entwicklerteams aus Anwälten besteht, die ihnen gesagt haben, genau bis hierhin und nicht weiter. Also wir haben ja gesehen, Nintendo hat ja schon verkündet, dass sie hier auf dieses Spiel aufmerksam geworden sind und das mal prüfen werden. Also von daher hoffe ich sehr, das also alles andere ist auch kaum vorstellbar. Die müssen erstens wissen, dass Nintendo, was seine IPs angeht, sehr litigativ ist. Ne? Also, dass die schnell mit dem Anwalt zur Hand sind. Und zweitens, dass sie sich hier in genau dieses gefährliche Fahrwasser begeben. Also, das müssen sie hoffentlich geprüft haben. Ansonsten sind sie ein paar Wochen weg.
Ja, aber bis dahin sind sie reich.
Weiß ich nicht. Ich glaube, von dem Geld bleibt ihnen dann auch nicht mehr viel.
Ich weiß halt nicht, wie, da kenne ich mich halt wirklich 0,0 aus, japanisches Studio und so. Ich habe keine Ahnung, wie da die Litigation in Japan ist, was so Schadenersatz und solche nicht. Geschichten
angeht.
Aber
so Urheberrechtszeugs und sowas, das ist ja in den großen Industrienationen sozusagen meistens schon sehr saftig ausdefiniert und sonst irgendwas. Wenn sie sich da nicht ordentlich informiert haben, gehört das Ding bald Nintendo. Aber ich denke, das haben sie gemacht, weil, also so doof kann man
oder, ja. Oder Nintendo sagt sich, jetzt stirbt der Hype langsam, wenn wir die jetzt verklagen, kommen wieder eine Million auf die Idee, das zu spielen.
Nee, so funktioniert Nintendo nicht. Wenn Nintendo was verklagen kann, nee. Das ist, wenn Nintendo das Gefühl hat, dass da was zu holen ist oder sowas, dann wird dieses Feuerchen ausgestampft mit dem Fuß. Da kannst du doch nicht drauf. Nintendo hat Fanprojekte platt gemacht wegen sowas. Also, da ist ja auch noch Kohle zu holen jetzt. Da wären sie auf jeden Fall. Aber wie gesagt, bin gespannt, ob da noch was kommt. Ich würde tippen, nein, weil ich halt eben die schwere Vermutung habe, dass die da vorher, also die haben garantiert da gesessen mit Anwälten und gesagt, geht das? Geht das? Geht das auch? Können wir das wirklich Aquaknarren nennen? Oder wird es dann langsam heikel? Und irgendjemand hat ihnen gesagt, das geht.
Das wäre ja auch so meine Interpretation dann wieder des Ganzen. Es wird sehr wahrscheinlich, würde ich tippen, einfach gehen, ja, weil du die Satire abkönnen musst. Weil unter dem Satiremantel kannst du mit dem Urheberrecht, zumindest so wie ich es jetzt aus westlichen Industrienationen kenne, kannst du sehr, sehr viel tun. Da kannst du sehr, sehr nah an die Ästhetik und so weiter rangehen. Wenn du dann eben plausibel erklären kannst, das ist eine Satire auf die Marke XY. Und vielleicht existiert dieser satirische Aspekt nur deswegen, damit sie von Nintendo nicht verklagt werden können.
Das kann gut sein. Satire ist heutzutage ja eh die Entschuldigung für alles. Weißt du?
Das stimmt.
Jeder Affe, der Scheiße labert auf Twitter, kommt hinterher an und sagt, das war alles nur Satire.
Das stimmt. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Jetzt reden wir erstmal über das Spiel an sich. André Peschke, ja, dann habe ich das erste Pokémon. Mhm. Ich nenne sie jetzt einfach so, weil es sind offensichtlich Pokémon. Es sollen Pokémon sein. Ja.
Jetzt denken sie sich einfach immer Pels, wenn wir Pokémon sagen.
Es sind nicht meine Pels. Ja, es sind nicht meine Kumpel. Es ist alles nur nicht mein Kumpel. Ja. Weil dann fängst du das erste dieser Pels und das funktioniert anscheinend, so wie ich es gelesen habe. Ich habe ja gesagt, nicht viel Pokémon-Erfahrung, so ähnlich wie bei Pokémon. Also es hat mich an Pokémon Go erinnert. Du craftest halt relativ früh in deiner Basis schon mal so etwas, das nennt sich Pel-Spheres, also solche Kugeln, ja, so ähnlich Sphere. Wie bei Pokémon Go. Und dann gehst du zu dem Pel hin und dann hat das Spiel ja ein, ich würde jetzt sagen, typisches Action-Rollenspiel. Third-Person-Kampfsystem. Du kannst halt zuschlagen, du kannst dir ein Schild zum Blocken holen, du hast eine Ausweichfunktion, alles relativ rudimentär. Und dann musst du erstmal dieses arme Lämmchen oder das arme Hühnchen, das dir überhaupt nichts getan hat, dem musst du erstmal so viel Lebensenergie wie möglich mit deiner Anfangskeule, deiner Holzkeule, die du am Anfang craften kannst, das klopfst du dann runter, bis es nur noch wenig Lebensenergie hat. Und vielfach rennen die dann auch einfach davon, ja, und rennen gefühlt so ein bisschen um ihr Leben. Sonderlich gut wehren können die sich am Anfang noch nicht. Und dann schmeißt du eine dieser Sphären drauf und dann wird das Pell eingefangen und dann hast du es dabei. Und dann läuft das Spiel ungefähr so, dass du eine gewisse Anzahl Pells kannst du aktiv dabei haben. Das hilft dir am Anfang noch relativ wenig. Und alle, die du darüber hinaus sammelst, werden an einem bestimmten Gegenstand in deiner Basis sozusagen eingelagert. Und dann kannst du die dort rausnehmen oder mit den aktiven, die du gerade dabei hast, sozusagen im Inventar, in deiner Basis dann zu aktiven Arbeitskräften machen. Und jeder dieser Pels hat verschiedene passive Crafting- oder Basisfähigkeiten. Der eine kann zum Beispiel Holz hacken, der andere kann zum Beispiel Steine hacken, der nächste kann ein Feld bewässern, der andere kann zum Beispiel ein Feld einsäen und dann hat deine Basis natürlich, wie es bei diesen Spielen auch üblich ist, unterschiedliche Level. Also du levelst auch deine Basis auf, indem du neue Gegenstände baust. Und mit jedem Basis-Upgrade bekommst du dann in der Regel auch ein Upgrade dafür, dass du einen oder mehrere Pels zusätzlich zum Arbeiten schicken kannst. Und so eskaliert sozusagen dieser Aspekt des Ganzen. Du gehst in die Welt raus, du fängst dir diese Pels, dann bringst du sie zurück in die Basis und dort lässt du sie schuften.
Ja, genau. Und nicht nur das.
Und nicht, also, nur das. Nicht nur
das. Das, genau, ist nur der Anfang. Übrigens, kleines Ding, also, habe ich das übersehen? Ich glaube, es gibt kein Schild zum Blocken, oder? Das sind ja Schutzschilde. Das ist ja eine eigene Energieleiste einfach.
Ich habe nie einen gecraftet. Ich hasse Schilde. Ach so. Ich dachte, die sind bestimmt zum Blocken. Nein, ich hasse Schilde. Nee. Schilde sollen weg.
Das ist
weg.
Kein aktives Schild, das du benutzen musst. Das ist einfach nur, du hast halt ein Schutzschild.
Oh, Schilde können weg. Ich habe auch bei Breath of the Wild, also ich benutze auch kein Schild.
Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, irgendwann habe ich gedacht, wie benutze ich eigentlich das Schild, auf welcher Taste ist denn das Schild, bis ich dann festgestellt habe, so, ach so, es ist der blaue Balken über meiner Lebensenergie, sehr gut, ja, das ist hervorragend, kein aktiv zu benutzendes Schild, sehr gut.
Ich habe nur das muss man alles in so einem Technologiebaum freischalten, ich habe nur gesehen, da ist ein Schild zum Freischalten, weg.
Ich habe erst, es gibt die dann in verschiedenen Stufen und dann gab es auf einmal so ein Gigaschild und ich habe erst gedacht, ach, das ist für die Basis, weil das halt irgendwie in diesem Tech-Tree ist und so und ich habe gedacht, das wäre irgendwas zum Bauen. Die Basis, es gibt regelmäßig Raids, dann kommen entweder marodierende Pokémon oder es gibt auch menschliche Fraktionen, so ein Gangster-Syndikat und auch sowas wie PETA quasi, die Free Pal Alliance. Und die kommen manchmal und überfallen dann dein Lager. Und ich habe gedacht, ich mache damit so ein Schutzschild, so eine Glocke über mein Lager, bis ich geschnallt habe, dass ich damit mein persönliches Schutzschild verbessere. Und ich so, oh, dann haben wir da Interesse dran.
Ja, die Basis, ach, die Pels, da, die können geraidet werden.
Ja, die Raids sind halt, die waren halt immer Schnickschnack, soweit wie ich es gespielt habe, die kamen immer an und dann haben die meine Pels aber verprügelt.
Ja, aber das war auch bei mir aber auch so, ja. Ich stand irgendwann mal da in der Basis, bin aufs Klo gegangen, komm zurück, ja, und anscheinend ist in der Zwischenzeit eine Raid passiert. Ich habe nur noch gesehen, wie meine Pels, die aber sowas von verdroschen haben, da war ich ein bisschen stolz auf meine Pels.
Ja, das war super. Das ist sogar teilweise eher ärgerlich, weil manchmal sind dann so Pokémon-Horden und dann sind da welche dabei, die hast du noch nicht gefangen. Für jedes, das du zum ersten Mal fängst, gibt es halt Boni. Es gibt auch Boni, wenn du dann das 10 von der gleichen Sorte eingesammelt hast und solche Geschichten. Und dann stand ich da mit meinem Pokéball und wollte es fangen und dann war es schon tot. Ich so, nein! Moment, halt, lasst es noch. Ah.
Ja, jetzt habe ich mir auch gedacht, als ich vom Klo kam. So, da liegen lauter tote Pelz, die ich noch nicht habe. Mann, ja, hätten wir sie nicht gefangen nehmen können. Ja, und das klingt jetzt, und auf den ersten Blick hat das auch tatsächlich erstmal was ein bisschen natürlich Niedliches durch die Anmutung dieser Pelz und durch die Gestaltung. Weil die halt alle, fast alle, da gibt's dann so kleine Elefanten und so grüne Äffchen und das ist alles niedlich und das ist alles so ein bisschen zuckersüß, ja, und die will man eigentlich, kann man auch tatsächlich im Spiel mal knuddeln und streicheln, aber dahinter, ja, hinter dieser niedlichen Fassade öffnet sich ein ziemlich großer... Ja, ein ziemlich großer Fass ohne Boden sozusagen, weil du kommst dann vielleicht am Anfang zurück in die Basis und dann siehst du halt, wie deine Pelz alle schön am Arbeiten sind, da werden Steine gekloppt und da wird Holz gehackt und die sind alle schön am Schaffen und am Machen und das passt auch, finde ich, halt einfach so super in dieses Genre rein, weil ansonsten bei so einem Valheim, du gehst halt immer auf irgendeine Exkursion nach draußen und suchst Erz und Holz und vielleicht noch seltene Ressourcen und so weiter. Dann kommst du zurück in die Basis, da hast du vielleicht in der Zwischenzeit irgendwie die Schmiede mal angehauen und die ist jetzt langsam fertig, das Erz zu irgendwelchen Barren zu schmieden oder so und dann legst du halt erstmal wieder los mit deinem ganzen Crafting-Gedöns und erstmal alles wieder irgendwo in Kisten reinpacken und dieses Zeug und hier kommst du halt in der Regel zurück in die Basis und deine Pelz haben in der Zwischenzeit halt einfach viel Zeug für dich gemacht. Und das hat halt erstmal so einen netten, freundlichen, weil sie dabei auch alle am Lächeln sind, ja, und da sind sie am Arbeiten und nachts sind sie am Schlafen. Und wie gesagt, so auf den ersten Blick, ja, ist es sowohl mechanisch ganz clever, weil es einfach relativ befriedigend ist, zurück in die Basis zu kommen und da herrscht große Betriebsamkeit und die wuseln da alle rum und machen da alle ein bisschen wie bei so einem Anno zum Beispiel, wenn du dir dein Dorfzentrum anguckst und alle sind schön am Arbeiten.
Das ist mega geil. Also bitte? Ehrlich, ich weiß gar nicht, du hast ja auch andere von dem Genre gespielt als ich. Hast du das schon mal gesehen? Weil so wie ich das Genre kenne, bist du häufig ja eher sogar auf dich allein gestellt. Es geht ja eher mehr darum, du bist so allein in der Wildnis und dann musst du da irgendwie klarkommen oder sowas. Also so eine betriebsame Basis mit all diesen kleinen Helferlein, ich habe das noch nie gesehen, aber ich bin auch nicht so Genre erfahren.
Ich habe das bislang auch nicht gesehen. Ich bin jetzt ja auch kein Experte in dem Genre. Ein paar mehr habe ich gespielt. Ich habe gelesen, dass Enshrouded anscheinend auch so ein bisschen in die Richtung geht, also dass man da auch NPCs für seine Basis rekrutieren kann. Soweit habe ich aber Enshrouded nicht gespielt. Spielt bislang. Aber ist auf jeden Fall einfach extrem clever. Diese betriebsame Basis, in der dann gearbeitet wird und du guckst in deine Kiste zum Beispiel rein und in der Zwischenzeit haben sich da wieder 50 Steine angesammelt oder so und du musst dich dann irgendwann überhaupt nicht mehr um die einfachen Sachen kümmern. Irgendwann musst du kein Holz mehr hacken. Relativ früh schon. Wenn du dir halt eine entsprechende, so eine Holzfällerlage in die Basis baust und dort einen Pell hast, das Holz fällen kann, dann ist das am Holz fällen. Dann musst du dir darüber keine Gedanken mehr machen. Und so nimmt es halt durch diese Pells, was ich echt ganz clever finde, halt diese 0815 Arbeiten, wo du irgendwann nach 10 Spielstunden sagst, ach, ich muss mal wieder Holz fällen. Das ist halt einfach nur noch eine langweilige Grind-Betätigung. Das wird jetzt hier einfach rausgenommen auf eine clevere Art und Weise. Und
ja, so ein bisschen Factorio-mäßig.
Factorio-mäßig, ja, so genau, wo du automatisieren kannst.
Genau. Und die Animationen dabei sind halt wirklich geil. Du hast halt diese niedlichen Tierchen und da steht ein kleiner Elefant und spritzt Wasser aus seinem Rüssel über die Felder, wo die so Beeren anbauen. Die Schäfchen tragen die Beeren zu der Futterstelle, aus der die dann alle futtern. Die unterbrechen ihre Arbeit, wenn sie Hunger kriegen und stehen dann da und futtern ihr Zeug. Und du hast irgendwelche Feuerfüchse, die vor so einem Ofen dann in die Hocke gehen und dann spucken sie Feuer, um da irgendwie Eisen oder Erz einzuschmelzen. Es ist super geil. Also sogar du hast dann auch so geile Ideen. Es gibt so welche, das sind im Grunde genommen kleine Wale. Und die können besonders gut im Steinbruch arbeiten und dann rammen die einfach mit ihrem Kopf immer wieder in diese Felsen rein und zertrümmern damit die Felsen und machen die klein und dadurch nutzbar als Ressource. Also es ist extrem putzig.
Ja, extrem putzig und spielmechanisch halt extrem clever, weil du kannst dich immer auf Dinge dann konzentrieren, wenn du deine Exkursionen nach draußen machst, zum Beispiel, weil du sagst, mal gucken, wo es jetzt neue Pelz für mich zu fangen gibt oder was auch immer. Du kommst halt nie in eine Basis zurück, wo du dann sagst, und weißt du, in der Zwischenzeit ist halt was passiert und in vielen dieser Spielen ist das relativ statisch. Klar, du kannst viele Sachen auch in den klassischen Spielen automatisieren, so ich schmeiß jetzt, was, wie ich schon sagte, die Schmiede an und dann macht die in der Zwischenzeit 10 Erz Erze und dann komme ich zurück und dann sind die hoffentlich irgendwie fertig. Aber es ist auch befriedigender, selbst bei diesen Tätigkeiten, wenn das halt so kleine putzige Wesen auf eine sehr niedliche Art und Weise machen. Und das fühlt sich dann eben auf die eine Art putzig und niedlich und süß an. Und dann gibt's aber die sozusagen Schattenseite des Ganzen.
Das ist halt so. Ich meine, es geht halt schon damit los. Ne? Bei Pokémon steckt das ja eigentlich auch schon drin. Ne? Also auch da sind überall diese niedlichen Kreaturen in der Welt und dann müssen die gegeneinander kämpfen. Ja? Die werden eingefangen, um dann in Pokémon kämpfen, wie bei wir so Hundekämpfe gegeneinander anzutreten. Das ist halt alles nur dermaßen runter verniedlicht, dass es nicht mehr so schlimm wirkt und die Pokémons, die sterben nicht, die fallen vielleicht in Ohnmacht, wenn sie einen Kampf verlieren und sonst irgendwas. Und das Spiel hier, also Palworld, hat sich wohl gedacht, ja, was ist denn, wenn wir mal diese ganze Pokémon-Idee einfach mal so richtig durchdeklinieren und so, wie es vielleicht auch sozusagen in der echten Welt mit irgendwelchen viel intelligenteren Nutztieren ablaufen würde. Und dadurch kriegt es aber dann einen extrem grausamen Anstrich, weil hier endet es nicht damit, dass du halt einfach einen Perl in der Welt erstmal gehorsam schlagen musst, bevor du den einfängst und ihn dann als Arbeitskraft in deinem Lager einzusetzen. Sondern es geht damit dann weiter, dass du die halt hinterher auch einfach schlachten kannst, zum Beispiel. Es gibt quasi ein vom Spiel dekliniertes Schlachtbeil, das du craften kannst, so ein Hackebeil. Das Spiel sagt dann, was eigentlich sogar die Kirsche auf der perfiden Torte ist. Das Spiel sagt, wenn du dieses Beil craftest, dann würde der Streicheln-Befehl durch einen Schlachtbefehl ersetzt. Das ist bei mir aber tatsächlich nicht passiert. Also bei mir war der Streichelbefehl auch danach weiterhin ein Streichelbefehl. Keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder ob ich
bei irgendwie... Bei mir aber auch. Ich bin dann dazu übergegangen, sie erstmal noch mal zu streicheln, bevor ich sie... Ja, einfach nochmal mit einem guten Gewissen.
Ja, stressfreies Schlachten ist ja heutzutage auch, also auf jeden Fall, du kannst ein niedliches Schafpell nehmen, du kannst es schlachten, dann kannst du sein Fleisch von einem anderen Pell zubereiten lassen und es in die Futterstelle packen, wo es wiederum andere Pells fressen. Das ist sozusagen etwas, was man in Palworld machen kann.
Ja, und übrigens auch Pels der gleichen Sorte, also auch Kannibalismus, kein Problem.
Natürlich, nein, also ist ja auch, schmeckt ja, ne? Was reine, dann geht's halt, ne? Und das ist halt, und das in diesem Kontext, ne, mit all diesen niedlichen Viechern und die machen niedliche Geräuschchen, während sie da so arbeiten oder sonst irgendwas. Und dann kommt das Spiel und sagt so, naja, ne? Irgendwo muss das Essen ja herkommen, das kommt nicht aus dem Supermarkt, mein Freund. Und es sind halt lauter so Sachen, es gibt auch, die Pals haben einen Wert, der im Spiel San abgekürzt wird, steht halt so für Sanity, also für deren geistige Gesundheit, die auch abnehmen kann, bis hin zu, dass deine Pals depressiv werden können, bei mir ist es so gewesen, dass die KI manchmal, die leider nicht sonderlich schlau ist, die ist ab und zu stecken geblieben, dann fingen die an zu verhungern, dann musste ich erstmal schauen, wo das Perl ist und wenn du dich nicht drum kümmerst, dann verhungert es auch einfach. Es kann in so eine tiefe Depression verfallen, dass du es nur mit Medizin wieder gerade rücken kannst. Du kannst aber auch eine besondere Tinktur zusammenmischen, die dafür sorgt, dass ein depressives Perl für kurze Zeit einen Leistungsboost bekommt, es wird wieder aufgeheitert und arbeitet dann viel härter. Also kurz, du kannst sie unter Drogen setzen, um sie zu effizienteren Arbeitskräften zu machen, auf Kosten ihrer geistigen Gesundheit, weil es diesen Sanity-Wert reduziert, wenn du das einsetzt. Mhm. Also wirklich.
Oder, also, ja, oder du gehst den Jochenweg. Mir ist das lange nicht passiert. Ich weiß nicht, ob das, woran das jetzt tatsächlich hängt. Ich bin nicht so dahinter gestiegen, ab wann werden die jetzt tatsächlich depressiv. Mir ist das lange nicht passiert. Ich habe dir, glaube ich, dann in irgendeinem Chat geschrieben, meine waren einfach noch nie depressiv. Und dann ist mir das aber irgendwann tatsächlich passiert. Und dann habe ich mir halt gedacht, naja, ich habe in der Zwischenzeit so viele. Das ist quasi so ein endloses Lager, was man sich schaffen kann an Pelz. Du kannst halt immer, je nachdem, du musst nur diese Sphären craften, die kosten auch nicht viel, die sind auch schnell zusammengecraftet. Und dann kannst du quasi unendlich viele dieser Pelz fangen, wenn du möchtest. Und da das Spiel dir auch einen Boni dafür gibt, dass du einen großen Erfahrungspunkte-Boni, dass du 10 von einer Sorte gefangen hast, hast du schon mal den Impetus, einfach von jedem Pell schon mal 10 zu fangen. Und dann hast du halt relativ schnell einen riesigen Fundus aus Pells, die halt einfach nur sozusagen in deiner Kiste stecken, im Lager, und die du halt jederzeit rausholen kannst. Und bei mir war es dann so, jedes Pell, das nicht mehr effizient war, weil es depressiv war, klar kann ich jetzt Medizin craften, dauert auch noch ewig, bis das Zeug gecraftet ist. Ich kann es aber auch einfach schlachten und ein anderes Pell aus dem Lager holen, das dann den Job übernimmt. Ja, also sobald der Arbeiter nicht mehr...
ausgetauscht wie eine defekte Sicherung.
Genau. Sobald das niedliche Tier nicht mehr effizient ist, wird es halt einfach ausgetauscht. Ja, und dann kommt das Nächste.
Ist ja auch nicht deine Schuld, dass es nicht die Leistung bringt, die man sich davon versprochen hat.
Und was das Spiel halt tut, finde ich, in dieser ganzen Hinsicht, ist es, finde ich, eine sehr deutliche Satire auch auf den Raubtierkapitalismus, wenn man so will. Also nicht nur, dass es auch viel besser und viel schneller geht. Also ich meine, du hast die Option, dein Pell zu heilen, wenn du jetzt ein netter Sklavenhalter sein willst. Ja, aber es ist viel effizienter, es einfach schnell zu Nahrung für die anderen Pells zu machen und einfach das nächste ranzuholen. Und überhaupt diese ganze Mechanik, wie werden Pells zum Beispiel depressiv, dann habe ich mal ein bisschen im Internet nachgelesen. Und für die Pells ist es ganz schlimm, wenn die nicht arbeiten. Das ist sozusagen das Schlimmste, was du den Pelz tun kannst. Du setzt dort eins rein, was mir deswegen nicht aufgefallen ist, weil ich anscheinend von Anfang an halt einfach effizient gespielt habe und halt geguckt habe, okay, was kann ich brauchen? Ja, und hab da einen Pell. Aber wenn du einen Pell in deiner Basis hast, das nichts zu tun hat, dann wird das ganz schnell krank und depressiv, weil das Pell, das will wirklich den Tag über schuften. Also das Pell, das vorher fröhlich auf der Wiese getanzt ist, ja, bis du es kaputt gekloppt und eingesammelt hast, das muss jetzt arbeiten, das muss jetzt schuften, sonst wird es unglücklich.
So sind sie. Das ist Genetik, da kann man auch nichts machen. Ja, also das, weiß ich nicht, ob die Satire nicht da war, eigentlich sogar effizienter gewesen wäre, wenn man nicht diese Lore da gebaut hätte, ne? Aber das ist ja schon auch so leicht entschuldigend vielleicht wieder wirksam. Aber es geht ja, es gibt halt überall. Du kannst deine Pels zum Beispiel upgraden. Was ist die Upgrade-Ressource, fragen sie? Die Seelen von anderen Pels, die man im Spiel finden kann. Man kann sie leider nicht selber produzieren, indem man sie abschlachtet, sondern die findet man meistens eher in Kisten oder manchmal liegen sie in einer Art kristallinen Form auch einfach in der Welt herum. Ne? Aber auch das, wie jetzt werden Pels hochgezüchtet, indem man die Seelen anderer Pels da in sie reinfüttert.
Du kannst, also ich will nicht ausschließen, dass es später halt einfach, wir haben das Ding, ist ja auch ein Early Access Spiel, jetzt nicht 100 Stunden gespielt. Und will nicht ausschließen, dass es später noch eine Gerätschaft gibt, mit denen man Pels die Seelen entziehen kann. Würde mich sogar wundern, wenn es das nicht gibt.
Man kann sie auf jeden Fall züchten.
Genau, man kann sie auch züchten.
Es gibt hinterher eine Breeding Station und es gibt auch ein Fusionierungsgerät. Das heißt also, du baust dann hinterher so eine Fusionierungsstation und dann kannst du halt sagen, ich habe hier ein Basispell auf Level 13, das würde ich gerne aufpimpen und dafür muss ich halt 4 andere Pells leider hier sozusagen in den Mixer stecken und ihm den Kraftdrink daraus zusammenrühren, um dieses Pell zu verbessern. Das ist natürlich eigentlich so diese klassische Gacha-Mechanik, aber dadurch, dass das Ganze in so einem, die Maschine, die man da baut, ist auch wie so ein riesiger Glastank, ja, und dann wird halt auch einfach ein Pell ausgewählt und 4 andere werden geopfert, um dieses eine Pell stärker zu machen. Ich glaube, das Spiel sagt sogar so komische Sachen dazu, so nach dem Motto, die opfern sich dann dafür, um ihren Freund stärker zu machen oder irgend sowas. Also,
ja,
und also es ist echt Dark Shit, der da drin steht.
Ja, und wenn du es bis dahin noch nicht begriffen hast, du hast ja jetzt schon erwähnt, es gibt auch menschliche Fraktionen in dem Spiel, so ein Verbrechersyndikat zum Beispiel, den bin ich jetzt erstmal über den Weg gelaufen, da hatten die so eine kleine Holzbasis und haben auf Pels geschossen mit Maschinengewehren. Und dann bin ich da rein, ja, und dann habe ich gedacht, wer schießt hier auf meine Pels? Und dann habe ich die alle umgebracht. Und die ist von dem Verbrechersyndikat, hießen ja auch irgendwie Gangstersyndikat oder so. Und dann habe ich erstmal die ganzen angeschossenen Pels eingesammelt, ja, und die Schuften geschickt sozusagen. Dann hatten die noch in der Mitte ihrer Basis, hatten die einen Käfig stehen. Da war ein Pell, das ich bislang noch nicht gesehen und gefunden hatte, war da drin eingesperrt. Da habe ich es natürlich sofort befreit, ja, und in meine Basis zum Schuften geschickt. Ah, ist ja klar.
Das Geilere daran ist ja, dass es hinterher diese...
Du kannst ja, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, du kannst ja auch die Menschen fangen und in deiner Basis schuften lassen. Mit genau den gleichen Sphären. Du kannst die Menschen fangen. Ja, wenn du noch nicht begriffen hast, was das Spiel hier sagen will, kannst du auch die Menschen versklaven.
Oh geil, oh Gott, jetzt tut's mir sehr leid, dass ich nicht auf diese Idee gekommen bin. Ich habe nicht in Erwägung gezogen, dass das geht.
Das ist so gut.
Oh mein Gott. Also, was ich gerade erzählen wollte, was ja noch geiler ist, ist ja, dass es dann hinterher eben diese Free Pal Alliance gibt, die ich weiß nicht, ob das nur meine Schlussfolgerung aus dem Namen ist. Ich glaube, man findet ja auch so Tagebücher in dem Ding. Und ich glaube, dass auch irgendwo geschrieben wurde, dass diese Free Pal Alliance, dass das Leute sind, die diese Pals befreien wollen. Aber die haben die gleichen Lager wie die Gangster mit Käfigen, in denen Pals sitzen. Wenn die dich sehen, fangen die an, dich anzugreifen und wollen deine Pals umbringen. Die sind irgendwie, die funktionieren exakt identisch zu der Syndikatsfraktion.
Ja, eigentlich. Sie sind, also ich sag mal, sie sind auch nicht sehr renitent, wenn sie in meinem Lager zusammen mit den Pals schuften. Ja? Also so Ausbruchsversuche oder so habe ich keine gesehen.
Aber ich glaube, die sind auch nicht glücklich, wenn die nicht arbeiten.
Ja, ne, müssen die, sonst werden die depressiv.
Ja, wahrscheinlich. Also oder kriegen irgendwelche anderen Krankheiten, weiß man ja nicht. Ne?
Und was du dann ja auch, kommt ja auch schon relativ früh, dann stellst du zum Beispiel fest, diese Pals, ich habe es ja schon erwähnt, haben so passive Basisfähigkeiten, ja, also dass sie gut wässern können oder Holz hacken und sonstige Geschichten. Sie haben aber auch noch aktive Fähigkeiten, wie du hast ja schon so eine Aquaknarre genannt, die sie dann im Kampf kannst du jederzeit ein Pell beschwören aus deinem Inventar von diesen Begrenzten, die du dabei hast. Das hat dann Fähigkeiten, Angriffsfähigkeiten für Gegner oder eine Heilfähigkeit, dass es dich selber heilt. Oder aber du kannst den Pels dann relativ zeitig im Spiel schon Waffen craften und das sind in der Regel zum Beispiel sowas wie Maschinenpistolen. Und mein kleines, süßes, grünes Äffchen, ja, das ich dabei hatte, das ist dann so richtig amok gelaufen, als ich es mit einem Maschinengewehr ausgerüstet habe.
Ja, es gibt ja welche, wo dich das Spiel sogar warnt, dass die ab und zu schon gegen ihre Meister sich aufgelehnt haben, wenn man sie bewaffnet. Auch das steht da übrigens drin. Und dann bei der Gelegenheit, das hatte ich ja vorhin nur angeteasert, das Spiel, jedes Mal, wenn du eine Art von Pal zum ersten Mal fängst, dann blendet es so einen kleinen Beschreibungstext ein über diese Gattung. Und da ist bei den Liv Monks zum Beispiel, steht explizit, sie haben die Intelligenz eines 7 Jahre alten Kindes. Und das sind auch die manchmal ihre Meister töten, wenn man ihnen Waffen gibt. Und also das Spiel bemüht hier sogar extra seine Lore, um dir zu signalisieren, das sind nicht einfach nur Tiere, es sind wirklich hochintelligente Lebewesen, die du hier zu Arbeitssklaven
hast. Das ist quasi
hast.
Ein Kind, das du hier, den du hier, das hast du zum Kindersoldaten gemacht, indem du ihm das Maschinengewehr in die Hand gedrückt hast, letztlich. Und das ist ja auch ganz clever gemacht. Bei diesen Beschreibungstexten ist dir aufgefallen, am Anfang sind die total harmlos bei den ersten Pels. Die eskalieren auch im weiteren Verlauf. Das ist ja nicht das erste Pell.
Ja, wobei diesen Liftmark, den findest du ja sehr, sehr früh.
Ja, natürlich, weil das Spiel, das ist dann halt vielleicht, was weiß ich, bei mir war es wahrscheinlich irgendwie das 7. oder 8. Pell. Aber am Anfang, du liest diese Texte und dann bekommst du so 0815 Pokémon-Text so ungefähr. Und ich glaube, das ist schon mit Absicht gemacht, dass nicht das erste Pell diesen Text hat, sondern eben erst das 7. oder 8, das du fängst, um dann sich sozusagen so langsam in diese düstere Seite irgendwie reinzugehen und damit das halt auch überraschend ist, wenn du den Text liest. Und dann war es halt tatsächlich bei mir so, dieses grüne Äffchen hat dann diesen Text, von wegen es hat den Geist eines, du hast jetzt gesagt 7, ich weiß nicht mehr auswendig, 7 Jahre alten Kindes. Und das Spiel will dann aber eigentlich mechanisch von dir, dass du diesem 7 Jahre alten süßen Kind ja ein Maschinengewehr craftest. Du machst es zum Kindersoldaten.
Genau. Wobei das Liftmunk, das von dem der Text stammt, ist nicht das Äffchen. Das ist das, was so aussieht wie ein Eichhörnchen mit grünen Ohren.
Ah, okay. Dann habe ich die verwechselt.
Das ist das, dem du, glaube ich, eine SMG craften kannst oder so.
Ja, SMG, Maschinengewehr, Äffchen, Eichhörnchen. Ja.
Du kannst hinterher für den Pinguin kannst du einen Raketenwerfer machen. Und ich habe gedacht, der kriegt den Raketenwerfer. Tatsächlich hast du dir selbst einen Raketenwerfer gecraftet, indem du den Pinguin als Geschoss verschießt.
So gut.
Das ist halt echt so asozial. Ohne
das habe ich aber gleich gemacht. Dieser scheiß blaue Pinguin hatte viel zu viele Hitpoints. Ja, da ist er mir auf den Keks gegangen, da habe ich ihn geschossen. Gleich mal zum dumm geschossen.
Es ist echt krass, ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich
auch null.
Wahnsinnig
null.
Viel vorher dazu. Ich hab schon halt einfach mitgekriegt, jetzt Palvert ist gerade der große Hype in dem Ding, bla 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 und sowas. Und ich habe gedacht, es ist der Standard-Shit mit einer Pokémon-Skin und das hat halt gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie verbreitet die Erkenntnis ist, ich nehme es mal an, dass da die meisten werden schon schnallen, was da unter dieser Fassade steckt. Ich frage mich, ist das Teil des Erfolgs? Davon habe ich keinen Begriff. Ich habe es in den Steam-Reviews, die habe ich überflogen, sehr selten genannt gesehen, muss ich gestehen.
Ja, es gab dann, ich habe es dann auch erst im Nachhinein, weil ich dann gesagt habe, jetzt will ich wissen, was das Internet dazu zu sagen hat. Und es gibt schon einige Diskussionen und einige Artikel, die sich damit beschäftigen. Es gibt relativ viele, die das sehr kritisch lesen, habe ich gesehen, ja, dass das doch hier irgendwie unmenschlich und was das irgendwie alles macht und wo ich eben dann so ein bisschen.
Ja, mach Sachen!
Ja, genau. Und wo ich dann so ein bisschen da saß, das meinte ich vorher mit Starship Troopers, ja, wie kann man das nicht als Satire lesen? Wie kann man denken, dass die das ernst meinen, sozusagen, dass das gut sei? Weil ich finde, das ist halt im Spiel nicht angelegt. Ich finde, das ist eindeutig eine Satire, sowohl auf Pokémon und Nintendo, als aber eben auch auf Kapitalismus. Ich habe jetzt gerade sowas wie Kindersoldaten und so weiter erwähnt. Also das scheint, also was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wie Teile der Spieleöffentlichkeit, auch große Webseiten, die ich dann gelesen habe, wo ich den Eindruck hatte, dass die mit der Satire oder mit der Sorte Spiel völlig überfordert waren, weil es halt nicht ins gängige Review-Klischee reinpasst, weil man es irgendwie ja thematisieren muss. Und ich habe zum Beispiel, ich habe hier als ein exemplarisches Beispiel mir mal rausgepickt, einen Artikel von The Escapist, die ich ja eigentlich ganz gerne mag. Und dort
ich
heißt
ich glaube, das sind Erinnerungen an früher.
Ja?
Also Escapist, wenn du denkst da, glaube ich, an ein Magazin, das es so nicht mehr gibt.
Okay. Ja, ich war schon lange nicht mehr bei Escapist, das stimmt. Schade. Und hier heißt das aber dann in einem Absatz, ich übersetze den jetzt mal vom Englischen ins Deutsche sozusagen on the fly, nichts davon, was sie vorher nennen, ist genug, um Palworld als Satire zu qualifizieren. Es sei maximal eine Parodie, denn um eine Satire zu sein, müsste es etwas über Gesellschaften sagen. Und das tut es nicht. Und jetzt denke ich mir, bei all dem, was wir gerade besprochen haben, wie kann man denken, dass es das nicht tut? Ich meine, man kann argumentieren, das tut es nicht gut, wenn man will. Man kann argumentieren, das ist zu plump oder sonst irgendwas. Aber man kann nicht ernsthaft wegdiskutieren, dass das Spiel das tut.
Eigentlich tut es das ja sogar gar nicht mal so plump, ne? Weil es ist, finde ich jetzt, also subtil ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist ja gar nicht so, also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Starship Troopers kommt ja nun wirklich mit der Dachlatte, ne? Zieht sie dir über den Kopf und sagt, Satire, Motherfucker! Ja, bei Palworld, ich fand es total unerwartet, dass das in diesem Genre hinter dieser Fassade sich verbirgt und ich habe echt lange Zeit gebraucht, um meinen Frieden damit zu machen. Ich habe echt lange Zeit gedacht so, hä? Sind die einfach nur dumm? Wissen sie nicht, was sie da schreiben? Also, weil das war super früh im Spiel und dann kam diese Einblendung mit dem 7-jährigen Kind. Ich so, oh Leute, da hat aber jemand nicht nachgedacht, als er diesen Text geschrieben hat. Und dann erst deutlich später habe ich mir gedacht, okay, da hat doch wahrscheinlich jemand genau nachgedacht, als er diesen Text geschrieben hat. Aber es hat echt, ich habe da wirklich, also ich glaube einfach, weil ich es nicht erwartet habe, einfach in dem ganzen Kontext und auch ehrlich gesagt, weil es so ein Massenphänomen geworden ist. Auch das sind natürlich jetzt alles meine Vorurteile wieder, die mir im Wege stehen, aber wenn irgendwie Millionen Leute auf sowas abgehen, dann erwarte ich eigentlich meistens, dass es irgendwie nur flach und hohl ist, ne? Und dass da noch irgendwie so einen Meta-Kommentar dahinter steckt, habe ich überhaupt nicht erwartet und ich habe, glaube ich, lange Zeit schon irgendwie versucht, das Ganze mir irgendwie anders zurechtzulegen und ihnen die Anerkennung zu verweigern, dass das alles mit Vorsatz geschieht. Und dass der zweite Punkt dabei ist, es ist unangenehm. Also es hat mich, als ich dann erkannt habe, womit ich es hier zu tun habe, das nimmt natürlich dann weg von dem possierlichen Treiben in deinem Lager, wenn du auf einmal weißt, dass du hier auf so einen Gulag schaust, das du selber gebaut hast. Und dann ist das natürlich auch einfach nicht mehr so geil, ne?
Ja, auf jeden Fall. Weswegen ich auch, also zu dem, was du gerade davor noch gesagt hast, also dass das irgendwann handfest unangenehm wird, dem stimme ich zu. Was du vorher aber gesagt hast, also für mich persönlich, das weiß man ja vielleicht als langjähriger Podcast-Hörer, ist die Intention egal, das kann wegen mir auch aus Versehen eine gelungene Satire sein, die nie beabsichtigt worden ist. Ich würde nie so weit gehen, um zu sagen, das ist angelegt, weil vielleicht wollten sie auch einfach nur irgendwie total boshaft sein. Vielleicht dachten sie, das ist lustig aus den falschen Gründen. Das spielt für mich keine Rolle, einfach weil für mich wichtig ist, wie wirkt das? Ja, wie kann sich das interpretieren lassen, was ich dort einfach sehe? Weil die Intention kenne ich nicht und theoretisch möglich ist es bestimmt, ja, dass die dachten aus den falschen Gründen, dass es total hahaha und witzig. Ich finde es aber auch zum Beispiel so interessant, also wenn ich da nicht sowas wie bei Escapist gelesen habe, ich habe so viele Artikel gefunden, die sich damit beschäftigt haben, ist das jetzt eine Satire auf Pokémon, ja oder nein? Und ich mir so gedacht habe, ja, das ist jetzt so ein Teilaspekt des Ganzen, haben wir ja auch schon erwähnt, aber wo ist denn jetzt das Weitere? Weißt du, die weitere Interpretation, wenn ich Dinge wie Kindersoldaten habe, wenn ich Dinge wie Raubtierkapitalismus habe. Ich musste zum Beispiel die ganze Zeit bei dem Spiel immer wieder an den Satz, den Angela Merkel vor einigen Jahren mal geäußert hat, den ich damals schon extrem fragwürdig fand, denken, nämlich sozial ist, was Arbeit schafft. Und damals dachte ich da schon, weißt du, wir haben ja in Deutschland auch, und das ist in vielen anderen Industrieländern, wahrscheinlich in Japan, auch nicht so viel unterschiedlich. Wir hatten ja über so viele Jahrzehnte dieses, Arbeitslosigkeit war anscheinend unser wichtigstes Thema. Wir müssen die Leute in Lohn und Brot bringen, wir müssen die Leute in Arbeit bringen. Das dann dazu führte, dass nach Schröders Agenda 2010 insbesondere, siehst du, dieser riesige Niedriglohnsektor gebildet hat, wo die Leute teilweise von ihren Jobs nicht mehr leben können. Und teilweise ausgebeutet werden in Subunternehmen. Und dann stellt sich eine Bundeskanzlerin hin und erklärt, sozial ist alles, was Arbeit schafft. Und das fand ich damals schon extrem fragwürdig. Und das ist so eine Geisteshaltung, wo ich hier eine deutliche Parodie oder eine deutliche Satire drauf sehe, einen Kommentar zu genau dieser kapitalistischen Haltung, ja, alles, was Arbeit macht, ist gut. Und das dann halt einfach nur so als Pokémon-Pastiche, Klon, Persiflage, was weiß ich zu sehen, greift halt viel zu kurz bei diesem Ding. Und ich frage mich dann, ob halt einfach so eine Videospielpresse es einfach nicht gewohnt ist, genauso wie wir es ja nicht gewohnt waren am Anfang, dass ein Spiel mal solche Kommentare abgibt.
Wobei, also ich finde das eine oder das andere, das kann echt gut Hand in Hand gehen, ne? Dass das vielleicht auch einfach gestartet ist mit so einer Pokémon-Parodie oder was auch immer, weil das ist in Pokémon ja genauso angelegt, ne? Nur halt viel reduzierter. Aber auch in Pokémon gibt's ja die Lore, dass das die Pokémon sind alle deine Freunde.
Natürlich.
Das mit den Kämpfen, das macht denen ja Spaß und so weiter. Das wird ja dort auch alles verniedlicht, ne? Und dadurch, dass hier der Bogen, also hier wird einfach nur so ein bisschen diese abfedernde Inweltrechtfertigung zurückgefahren und der Bogen gleichzeitig weiter gespannt und das Ergebnis ist halt die totale Pokémon-Dystopie sozusagen, die da rauskommt.
Das stimmt schon, aber ich finde halt, man muss das zwingend als mehr lesen, als einfach nur eine Auseinandersetzung,
ja, total. Also
mit
das
dem
kommt,
Pokémon-Mythos.
Kommt ja zwingend dabei raus. Vor allem auch, wenn du dann nochmal siehst, was sich als Metanarrativ rausbildet, wenn du es so spielst, wie Wirtschaft funktioniert, nämlich wenn du es min-maxst. Dann kommen nämlich Sachen wie, du siehst, da ist ein Pokémon, das hat den Charakterzug, dass es so eine Art Slacker ist. Das gibt's, glaube ich, als Charakterzug von den Pals.
Und ja,
das
ja, gleichgeschlachtet.
Das sind welche, die unterbrechen da ab und zu ihre Arbeit und wuseln einfach durchs Lager und die schuften nicht so. Und andere, die sind, wie heißt denn das? Was war denn das? Die sind halt besonders fleißig. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Attribut
also,
dazu heißt.
Also ich hatte ein Attribut bei einem Pell tatsächlich nur, das hatte das Attribut Workslave, also Arbeitssklave. Und das war dann besonders gut. Ja, also wenn du es subtil nicht kapierst, es gibt auch plump.
Okay, das hatte ich nicht. Es gibt aber welche, die sind dann, ich weiß es gar nicht, die sind halt irgendwie mental stark oder sowas hieß das, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind welche, die klotzen ran. Und die machen sich dann auch komplett kaputt. Also, du kannst übrigens Pokémons einer Arbeitsstation zuweisen. Wie funktioniert das? Du nimmst sie und du schmeißt sie dagegen. Du gehst hin, hebst das Ding hoch und dann schmeißt du es gegen die Werkbank, wo es schuften soll. Und dann geht eben so eine kleine Lampe über den Kopf auf und ah, der Meister will offensichtlich, dass ich hier arbeite. Und wenn die dann so drauf sind, dann stehen die da und warten einfach nur auf Arbeitsaufträge. Wenn nichts da ist an Ressourcen, dass sie verarbeiten können, stehen die halt vor diesem Ding rum. Und ich glaube, sie gehen noch essen, also sie verhungern davor nicht, aber die stehen dann halt untätig da rum und werden dann irgendwann depressiv und krank, weil da, wenn du ihnen nicht Arbeit ranschaffst, weil sie halt einfach stumpf vor diesem Förderband stehen, das sich nicht bewegt sozusagen und dort ihr Leben so an sich vorbeiziehen sehen. Und also, und das, worauf ich raus wollte, ist ja klar, ne? Das heißt also, wenn du als Spieler optimierst, dann sitzt du da und siehst einen, der hat diesen Charakterzug Slacker und der wird aussortiert. Dann fusioniert, der ist eine
oder
Bioressource,
genau.
Oder Schlachtbank, der ist eine Bioressource, um die für dich produktivsten Mitglieder deiner Pokémon-Gesellschaft stärker zu machen. Die sind danach eigentlich, ihr Wert besteht dann nur noch darin, als entweder Essenz in ein anderes Pokémon injiziert zu werden, das gut arbeitet, um es stärker zu machen oder um direkt zu Soylent Green verarbeitet zu werden.
Und das ist eben so dieses, weißt du, wenn das Spielprinzip jetzt exakt so funktionieren würde, wie es funktioniert, auch dass du da diese Bälle wirfst, nur die Pokémon wären Kinder, zum Beispiel. Dann würde niemand darüber reden, ob das eine gelungene Pokémon-Persiflage ist. Niemand. Diese Diskussion würde gar nicht aufgehen, sondern alle würden da sitzen und sagen, das kannst du doch nicht spielen.
Das ist halt, das ist ja eh immer der Kniff, ne? Also das kennt man ja auch im Film und so. Du hast ja sehr häufig, dass jetzt gerade in Genres wie Science-Fiction, Horror oder ähnliches, ne? Man denke an sowas wie Get Out oder sowas, da werden gesellschaftliche Themen verhandelt und sie werden eingekleidet in ein etwas fantastischeres Gewand, um sie unterhaltsamer, aber auch einfacher gutierbar zu machen. Das ist ja hier eigentlich vom Prinzip her das Gleiche.
Genau, das benötigt diese niedlichen Tiere, weil es ansonsten niemand länger als, keine Ahnung, eine halbe Stunde spielen würde, zumindest gerne spielen würde. Und es benötigt.
Also ich hätte es mit Kindern einfacher spielen können, ne?
Und
die sind nicht so niedlich wie so ein Lammball, wie so ein niedliches, kleines, wolliges Schäfchen, das durch die Gegend hüpft.
Das kommt jetzt auf die Kinder an.
Wenn die so
an.
Aussehen wie ja, aber ich sehe doch, wie die menschlichen Spielfiguren da aussehen. Also da sitze ich. Kann man eigentlich die menschlichen Gegner, wenn man die fangen kann, kannst du die auch schlachten?
Nee, das Schlachten habe ich nicht probiert.
Also ich habe ganz
viele
von denen getötet.
Das Beste mache ich wieder nicht.
Ja, ne? Ich habe ja ganz viele von denen getötet. Wenn du die Pokémon in freier Wildbahn tötest, bleiben da ja auch manchmal Fleischprodukte als Ressource übrig. Das ist bei den Menschen nie passiert. Also den Schritt sind sie nicht gegangen, denke ich, dass man die auch verfüttern kann. Aber es wäre konsequent gewesen. Bist du jetzt schon los? Sitzt du schon an deiner Xbox und guckst? Bist du mit dem Beil auf dem Weg zu einem deiner menschlichen Arbeiter?
Nein, ich habe die Abkürzung genommen und kurz gegoogelt und ja, man kann auch die Menschen schlachten.
Echt?
Ja, sagt das Internet gerade.
Echt?
Ja.
What? Und was kommt dabei dann raus?
Ich nehme an,
kommt
Fleisch.
Kommt da eine Nahrungsressource dabei raus?
Oh, sie ärgern mich gerade so sehr, dass ich da nicht auf die Idee gekommen bin.
Ja. Was soll ich da sagen? Ich hatte noch nicht mal das Vergnügen, sie in meinen Steinbruch zu schicken. Aber auf jeden Fall, ja. Also auf jeden Fall ist
ach so,
es krass,
ja, du kannst,
ne? Also,
du kannst ja auch Pelz, glaube ich. Du kannst ja auch verkaufen. Du kannst ja auch Pelz verkaufen aus deiner Kiste.
Ja,
raus.
Das kannst du.
Ja, und du kannst die Menschen kannst auch verkaufen.
Okay. Ja, gut. Das ist ja fast schon. Ach, aber du kannst die auch in die Perlkiste stecken, die Menschen?
Ja, die müssen ja irgendwo drin sein.
Ja, weiß ich nicht. Ja, stimmt natürlich. Das ist ja alles abgefahren. Jesus, die Abgründe sind noch tiefer als gedacht.
Und deswegen, ich komme zu dem Schluss jetzt auch gerade, ich gehe ja gerne, habe ich ja schon mal erzählt, in so Podcasts rein mit so, ich habe meine Gedanken, die ich mir vorher gemacht habe. Über das Spiel habe ich mir übrigens relativ viele Gedanken gemacht, als ich mit den Hunden draußen unterwegs war. Dann mal gucken, was jetzt auch noch aus der Diskussion entsteht. Aber ich kann nur zu dem Schluss kommen. Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, das ist das politischste Spiel, glaube ich, seit, keine Ahnung, Papers, Please, was ich jetzt persönlich gespielt habe. Ja, das heißt ja immer, die Spiele sind so unpolitisch und so weiter. Also ich meine das, ich meine jetzt nicht, natürlich nicht parteipolitisch, aber das greift so viele Themen auf und verhandelt so und kommentiert so viele dieser Themen und stellt dich dann auch vor die Wahl als Spieler, die unmenschlichsten Sachen zu machen. Das ist ja auch insofern ein Metakommentar darauf, wenn das jetzt Millionen von Leuten eifrig gespielt haben, ja, sagt das vielleicht was über diese Millionen von Leute, vielleicht zumindest den Teil, der vielleicht gar nicht erkannt hat, was er hier tatsächlich tut, in dem Narrativ, das das Spiel aufmacht und so weiter. Das ist eins der politischsten Spiele, die ich seit Jahren gespielt habe.
Ja, das stimmt. Es kommt einem nicht unbedingt direkt so vor, während man es spielt. Aber deswegen sage ich ja, ich finde, es ist gar nicht so explizit und holzhammerig. Es ist eigentlich in der Art und Weise, wie es das gemacht hat, sehr clever. Ne? Also es versteckt das nicht, das will ich damit nicht sagen. Also wie gesagt, diese Texte, das habe ich jetzt nicht entdeckt, aber dass man auch sogar die Menschen einfangen kann und sowas. Ich meine, dann wird es ja dann irgendwann wirklich schlagend eindeutig. Ne? Es ist nicht so, es geht damit nicht so hausieren, vielleicht ist das die richtige die Art und Weise, um es zu formulieren.
Ja, also ich finde auch, es ist ein clever gemachtes, dadurch, dass es sich halt einer Ästhetik bedient und gerade noch so eine Nintendo-Ästhetik. Das hat natürlich, weißt du, Nintendo hat ja auch immer sofort die Konnotation des Familienspiels, vielleicht auch bei manchen Leuten verächtlich, der Kinderspiele, der Familientauglichkeit, ja, da ist keine große Gewalt und so weiter. Wenn du natürlich auch noch gerade dich da an der Ästhetik, ob jetzt teilweise von Breath of the Wild und natürlich sehr deutlich bei Pokémon bedienst, ja, damit schaffst du ja auch eine riesige Fallhöhe sozusagen. Also das ist, ich finde das von vorne bis hinten, also wenn es einen, was ich nur sagen will, weißt du, wenn du schon auf der mechanischen Ebene hingehst und sagst, wir machen halt so ein Survival-Ding mit Pokémon-Aspekt, dann, wenn du noch eine politische Ebene mit reinbringen willst, zu sagen, ausgerechnet bei dem Spiel mache ich das dann, das ist halt einfach clever gemacht und ich kann da eigentlich, auch wenn es egal ist, nicht zu dem Schluss kommen, das kann nicht alles aus Versehen sein.
Nee, das habe ich ja auch schon bei dem Text gesagt, ne? Also das glaube ich tatsächlich nicht. Woraus, also wie gesagt, es ist echt schwierig. Eigentlich möchte man meinen, es müsste auch genau diese Lesart beabsichtigt sein. Das Einzige, warum ich immer stutze, ist, weil ich mir immer denke, eigentlich ist es doch etwas, was man, wo man aus einer ökonomischen Perspektive sonst immer vor zurückschrecken würde. Also, weil auch zum Beispiel, mir ging es dann wirklich später so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ich würde eigentlich viel lieber irgendwie jetzt so den Friseursalon für meine kleinen Pokémons bauen, wo sie Zöpfchen geflochten kriegen und wo sie gebürstet werden und weißt du? Also das sind halt alles niedliche Viecher und ich will ja eigentlich, dass es denen gut geht. Ich will eigentlich gar nicht jetzt das 15. Arbeitsgerät ins Lager stellen, wo ich sie dann weiter ausbeuten kann. Also es wird so unbefriedigend alles. Also
Aber das kommt ja noch dazu. Ich meine, würden die jetzt irgendwie denken, ja, wir wollen ja eigentlich irgendwie so eine niedliche, schöne Welt und der Rest ist unbeabsichtigt, dann gäbe es ja solche Sachen, wo du einfach viele knuddelige Sachen mit deinen Pokémons machen kannst. Ja, aber es gibt ja, bis auf wenige Ausnahmen, und die haben dann auch tatsächlich den Effekt sozusagen, ich kann denen ein Bad bauen, damit sie sich auch mal baden können, wenn ihre geistige Gesundheit sozusagen nachlässt. Ja, aber die sitzen da jetzt nicht den halben Tag und planschen fröhlich in dem Bad drin rum. Die meiste Zeit sind die halt weiter am Schuften und ich mache es eigentlich auch nur zu Effizienzgründen, weil okay, muss halt sein, ab und zu müssen die auch mal kurz ins Bad hüpfen. Ja, aber wenn das halt geplant wäre, sozusagen, wir wollten was anderes machen, dann gäbe es ja auch Dinge, die du bauen kannst, wo du niedliche Sachen mit deinen Pokémons machen kannst. Aber die gibt es ja nicht. Im Gegenteil. Das Spiel blendet dir ja sogar noch Einblendungen ein, wenn irgendeiner deiner Pals eine Pause einlegt. Dann muss ich gar nicht in der Basis sein. Eine Einblendung. Pell XY macht jetzt gerade Pause oder Pell XY ist slacking off, ja, also Pell XY ist gerade faul, damit ich, wenn ich das will, zurück zur Basis gehen kann, um den Beine zu machen.
Ja, das ist ja auch, ich meine, ne, also so eine Pal-Pokeball, der craftet sie nicht von alleine, ne?
Nee, aber ich meine, du kriegst ja keine Mitteilung dafür, dass es deinen Pels gerade besonders gut geht. Ja, dass gerade hier sein Leben feiert oder so, das ist nicht wichtig.
Ja, ja, ja. Nee, ja, wenn sie fressen und schlafen und so, aber ja, das stimmt schon. Also das ist, ja, ja, wie gesagt, es ist halt echt abgefahren, ne? Also es ist weird, dass ich das so denke, beziehungsweise es ist wieder mal der Blick auf die Industrie, so wie man sie kennengelernt hat, ne? Aber es ist schon tatsächlich, also man stutzt und denkt sich, das kann ja nicht sein, dass jemand eine Entscheidung entgegen seiner mutmaßlichen finanziellen Interessen getroffen hat. Nämlich, ich vermute mal, dass ein Spiel erfolgreicher ist, wo man nicht, nachdem man dann irgendwann zu der Erkenntnis kommt, was man hier tatsächlich tut, dass man so denkt, so, jetzt habe ich aber gar nicht mehr so viel Bock weiterzumachen. Ich will mich ehrlich gesagt daran nicht mehr so beteiligen. Ne? Also wir sind es nicht gewohnt, dass Entscheidungen getroffen werden, die zu sowas führen können. Sondern eigentlich würde man denken so, das müssen sie übersehen haben, sonst hätten sie es nicht gemacht. Weißt du, was ich meine?
Ja, würde man einerseits denken. Andererseits ist das erfolgreichste Survival-Crafting-Spiel aller Zeiten.
Ja, das wussten sie ja vorher nicht.
Ja, das stimmt schon, aber es scheint ja, also wenn man es gedacht hätte, müssen wir ja jetzt konstatieren, es ist ein dummer Gedanke.
Ja. Ja, oder wer weiß, ey, nächste Woche, wenn unser Podcast dann raus ist und alles wissen, auf einmal sind die Spielerzahlen weg.
Das sind sie jetzt schon, aber wir können, stimmt, aber jetzt kommen ja die ganze Zeit nur noch Meldungen, so mehr oder weniger, wie wenig Spieler jetzt noch sozusagen drin sind. Ja, auch so,
du meinst nur noch ein paar hunderttausend.
Ja, ja, so diese Dummmeldung, ja, dieses Spiel hat 90% seiner Spieler verloren. So, ja, wie jedes Spiel nach den ersten paar Wochen, ja, und es sind halt trotzdem immer noch viele. So ein, es ist doch nichts Besonderes hier, aber egal. Ja, und wir können es dann einfach für uns in Beschlag nehmen. Wir behaupten dann einfach, es lag an unserem Podcast, dass wir den Menschen die Augen geöffnet haben.
Ja, da haben wir ihnen aber mal die Augenbinde runtergerissen, ne? Und dann war das Licht so grell. Da haben sie gesagt, nee. Es ist abgefahren. Das, was man vielleicht auch nochmal sagen muss, dass das Spiel insgesamt aber ansonsten verdammt gut gemacht ist. Ne? Das ist ja ein Early Access-Titel und ich habe gesagt, es sieht erstmal ein bisschen hakelig aus so von den Animationen und sonst irgendwas, aber insgesamt, also was da so drin steckt, ist schon auch echt geil. Ne? Ich finde, spielmechanisch ist da viel sehr, sehr clever gemacht. Also zum Beispiel, dass das für dieses Genre für mich ungewöhnlich zum Beispiel auch einfach Elemente hat, die dich nur für die Erforschung dieser Welt belohnen. Du kannst deine Fähigkeit, Pelz zu fangen, kannst du steigern, indem du so Statuen, so kleine Fuchsstatuen in der Welt finden musst zum Beispiel. Und es gibt so zufällig generierte Dungeons, so Höhlen, die in der Welt erscheinen und die sind dann für, weiß nicht, 200 Stunden nur da und in der Zeit kannst du diese Höhle erforschen, darin einen Boss-Pokémon bekämpfen. Es gibt dann seltene Ressourcen und wenn du die nötigen Fähigkeiten und Kugeln hast, kannst du sogar diese Boss-Pokémon einfangen und dann in Zukunft einsetzen. Du hast dann hinter einen Gleitschirm wie in Zelda und da gibt es so riesige Felsspitzen, die da wirklich in die Höhe ragen, so ein bisschen wie bei, wie heißt denn das, was du, Xenogears oder wie das Ding heißt, das, was du gespielt hast auch, das von Monolith.
Ja, die heißen Xeno. Jetzt stehe ich gerade kurz
auf. Xeno irgendwas. Auf jeden Fall, da was ich gespielt habe, das X, das hatte auch solche Felsformationen. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall, da kannst du hochlaufen und dann mit deinem Gleitschirm runterfliegen. Und an der obersten Spitze ist immer irgendein seltenes Pokémon-Ei, das du ausbrüten kannst. Oder eine von diesen Statuen. Du hast diese Bosskämpfe. Du hast verschiedene Klimazonen. Pro Region gibt's dann auch noch so ein Ding, wo du dann auch, so wie die Team Rocket aus Pokémon, gibt's da auch diese Fraktionen, die da so einen Turm haben, wo es nochmal einen besonders starken Bossfight gibt und so. Die Fähigkeiten deiner Pokémon kannst du so Früchte an Bäumen finden, die dann diese Spezialfähigkeiten, dann kannst du das austauschen, so ein bisschen wie mit den Karten von Persona und ähnlichem. Also es ist echt vielschichtig, da ist unglaublich viel Gameplay drin. Es ist viel vielfältiger als die anderen Spiele aus dem Genre, die ich kenne.
Gemeint war natürlich übrigens Xenoblade Chronicles.
Ja, ja,
jetzt habe ich es in meinem Kopf wieder geordnet. Ja, du hast mich mit Xenogears, das ist ja sozusagen der geistige Vorvater aus den späten 90ern.
Falsch. Aber irgendwas mit Xeno war's.
Genau. Da gab es ja dann später auch noch Xenosaga und so weiter. Und jetzt die heutigen Iterationen davon heißen halt Xenoblade Chronicles, genau. Oder eben dieses Xenogears X, das es damals, glaube ich, für die Wii gab.
Nee, das hieß auch, das hieß Xenoblade Chronicles X für die Wii U.
So, Chronicles X.
Das ist das eine Ding, das hatte ich bei meiner Wii U dabei. Ich wusste, dass das alles so einen guten Leumund hat. Dachte, Mensch, das ist ja spitze. Ich wünsche mir das Bundle, wo das Spiel dabei ist. Da werde ich jetzt aber so viel Spaß haben und dann ist scheiße.
Ja, hätte ich dir sagen können. Ja, aber zu allem, was du gesagt hast, das ist ein richtig gut designtes Spiel. Dem stimme ich zu. Und ich glaube, das muss es auch sein. Ich glaube, das Spiel funktioniert zu einem erheblichen Teil, also sozusagen mit dieser düsteren Seite, auch deswegen, weil es ein gut designtes Spiel ist. Und weil du als Spieler vielleicht auch einfach geneigt bist, sozusagen diese schrecklichen Dinge einfach auszublenden, weil das Spiel macht Spaß. Ich glaube, das hilft.
Ja, also auf jeden Fall, natürlich ist die Bereitschaft höher, als wenn du eh schon kurz davor warst, auszuschalten.
Ja, aber ich glaube, das führt halt so in diesem Gesamtkosmos, also eben dazu, dass das dann vielleicht auch viel positiver wahrgenommen wird, als es, also auch auf der Metaebene, als es tatsächlich ist. Weil normalerweise wird man jetzt ja denken, müsste doch eigentlich jeder dieser paar Millionen Spieler dort rausgegangen sein mit einem, ist eigentlich echt unangenehm, was ich in diesem Spiel gemacht habe. Ja, und ich habe zum Beispiel gelesen, ich will das jetzt gar nicht irgendwie anprangern, ja, aber ich habe zum Beispiel, die GameStar hatte einen Infokasten in ihrem Test zu Palworld, ist glaube ich nur ein Plus-Test, in dem steht, dass sie das komplett ausklammern, alles, diese Kontroverse, die darum eben aus den Sachen entstanden ist, dass das doch teilweise unmenschlicher Scheiß sei, den man da machen würde, und sich einfach nur aufs Spiel konzentrieren würden. Und ich meine, wie gesagt, das zeigt ja wunderschön, ja.
Aber das ist das Spiel!
Und dass sie das in einem eigenen Artikel behandeln würden, den habe ich allerdings nicht gefunden, aber da war ich vielleicht einfach zu blöd dafür. Aber da hast du halt einfach, ich nehme das jetzt als Beispiel, weil es halt das plakativste Beispiel in der Hinsicht ist, nicht, weil ich die GameStar dissen will, aber die haben das komplett aus dem Test genommen.
Aber das ist ja Quatsch, also ich kann das noch mehr verstehen, also ich war das auch die GameStar, irgendjemand hat das genauso gemacht bei Hogwarts Legacy, und da kann ich sagen, okay, die Diskussion um J.K. Rowling ist jetzt erstmal etwas, das ist außerhalb dieses Spielkosmos sozusagen.
Ja, der Spielerfahrung, ja, also wenn das Spiel jetzt transfeindlich wäre, dann ist es legitim, die Diskussion natürlich auch in die Spielbesprechung einfließen zu lassen. Aber
also, legitim ist das immer, aber ne, wenn, solange das Spiel sozusagen, wenn darin nichts davon in irgendeiner Form auffindbar und spürbar ist oder sowas, dann kann man schon sagen, okay, den externen Faktor, den haben wir, behandeln wir auch extern. Hier ist es aber, also das ist ja eingewoben bis ins kleinste Glied dieses Spiels. Noch ein Beispiel. Dieser Whirlpool, dieses Planschbecken, das zur Entspannung der Pokémons dient, von dem wir vorhin gesprochen haben, dann da könnte man ja sagen, siehst du, man kann auch nette Dinge bauen. Was braucht man, um das zu bauen? Man braucht Flüssigkeit von 10 Pokémon dafür. Du musst den Lebenssaft von 10 Wasserperls sozusagen einsammeln. Und man fragt sich sofort, worin baden die denn dann?
Das habe ich vorhin vergessen. Das ist ein sehr guter Aspekt.
Aber das ist halt, also es ist überall drin. Also das, da weiß ich nicht. Da kannst du auch sagen, ich klammer den Soundtrack aus und behandle den in einen eigenen Artikel. Und das Gameplay kriegt einen eigenen Artikel und weiß der Geier was.
Also, ja, vor allen Dingen, weil es halt einfach so zentral ist, genau. Da kann ich ja auch einfach sagen, ja, ich klammer jetzt in dem Artikel, klammere ich jetzt das Gameplay aus in dem Test. Und mach nur die Story. Ich meine, kannst du schon machen, ja, ist aber irgendwie ein bisschen weird.
Ja, es ist vor allem, also wie gesagt, es ist ja noch nicht mal so, dass dass man sagt, ja, das ist ja nur eure Meta-Interpretation, sondern diese Tierchen werden ja im Spiel geschlachtet und du kannst sie im Spiel an die anderen Tiere dann verfüttern. Selbst wenn du nur versehentlich sozusagen eins erschlägst, was dir ja auch passieren kann, du willst es eigentlich nur runterkloppen, um es dann einzufangen, und dann ist da ein Schlag zu viel und dann liegt es auf einmal tot am Boden, ne? Das ist jetzt nicht blutig oder so, nur dass man die richtige Vorstellung hat, das ist alles Cartoon-Gewalt. Die haben dann statt ihren Augen so kleine Kreuzchen nur noch und liegen halt am Boden und rollen dann aber auch noch mit der Physik der Spielwelt auf einmal über den Boden und solche Geschichten. Aber die werfen ja dann auch manchmal Fleischbrocken ab. Und dann an der Kochstation werden dann Rezepte freigeschaltet, um das zuzubereiten. Und dann kannst du das natürlich weiter verfüttern an die. Du hast ja, du kannst das natürlich auch selber essen. Und du hast hinterher ja ein Pokémon-Team mit dabei, das dich in der Schlacht unterstützt. Die Kämpfe hinterher waren zumindest bei mir so, ich habe fast nur noch zugeschaut, weil die Viecher sind viel mächtiger als alles, was du an Schaden anrichten kannst. Du tauschst dann eigentlich nur noch geschickt diese Pokémon aus. Aber nach hinten raus, die Spieleskalation, was Ressourcenverbrauch angeht, die ist nach hinten raus dann natürlich ziemlich saftig. Und dann ist diese ganze Sache, die so als Upkeep bezeichnet wird, ne, so der Unterhalt von deiner Basis und deinem Pokémon-Team und sowas, das wird immer ressourcenintensiver. Und eine von diesen Sachen, die nach hinten ordentlich nach oben geschraubt werden, ist der Nahrungsverbrauch. Weil deine High-Level-Pokémon, die haben halt unglaublich viele Lebenspunkte, die haben aber auch eine unglaublich lange Hungerbalken und die fressen wie die Scheunendrescher. Das heißt, du brauchst dann immer effektivere, also nährstoffreichere Nahrung, um dieses Team ordentlich zu versorgen. Und dann hilft, dann, also du kannst natürlich weiterhin diese 5000 Beeren, die deine Pokémon inzwischen gesammelt haben, mitschleppen, aber das macht dein Inventar voll, das ein Gewichtslimit hat. Und der effektivste Weg ist dann hinterher Nahrungsmittel, die, surprise, aus anderen Pokémon hergestellt werden, mitzunehmen. Also selbst da ist schon wieder sehr klar, wo die Reise hingeht. Also das Spiel kanalisiert das, was deine Spielentscheidung, wenn du optimieren willst, in diese Richtungen. Also das ist ganz, ganz tief drin, systemisch in dem Ding.
Ja, und dann, also du könntest ja sogar noch einen Schritt weiter gehen, jetzt bei dieser Interpretation, und zum Beispiel sagen, du hast ja kein Spielziel in diesem Spiel. Das Spiel formuliert ja nicht, du willst von der Insel oder von den Inseln, auf denen das stattfindet, runter. Du weißt ja gar nicht, was dir passiert ist. Du kommst hier einfach als Mensch in diese Welt und beutest sie von vorne bis hinten aus. Ja? Und zwar eigentlich ohne einen erkennbaren Grund. Einfach nur, weil sie da ist. Und auch das, ich meine, wenn man jetzt will und es ein Stückchen weitermacht, das kann man ja auch einfach auf den menschlichen Umgang mit der Natur lesen. Ich finde auch da, eigentlich ist das eine zwingende Lesweise, die schon dadurch entsteht.
Bei Grounded haben wir das schon gesagt. Wir haben uns auch ein Detail zu Grounded gemacht und da haben wir ja auch schon so ein bisschen über die Motive in dem Genre insgesamt gesprochen und da hatten wir das ja auch schon gesagt, dass es eigentlich nur immer im Survival-Zustand startet und dann durch die natürliche Eskalation dieser Spiele eigentlich immer in der kompletten Unterwerfung der Natur mündet und du dann eigentlich nur noch pompösere Paläste sozusagen manchmal in so einem Robinson, Urwald, sonst was Look dahinstellst. Ne? Aber du erreichst ja fast immer die, also soweit uns bekannt, wir sind keine Genre-Experten, ne? Aber soweit bekannt erreichst du halt auch immer diesen Punkt, wie jetzt bei Stranded Deep, bei dem Inselspiel, das ich zuletzt gespielt habe, wo du auf einmal einen Hubschrauber baust und mehrstöckige Gebäude auf diesen Inseln errichtest als Schiffbrüchiger, ja. Wo halt jedes Mal wieder so der Triumph des menschlichen Erfindungsgeistes über die wilde Natur zu bewundern ist.
Ja, aber da hat das zumindest noch, würde ich jetzt sagen, noch einen etwas verständlicheren Anstrich zumindest am Anfang. Weißt du, dass du jetzt vielleicht, wenn du auf einer einsamen Insel gestrandet bist, Fische umbringst, um sie über dem Lagerfeuer zu braten, damit du was zu essen hast. All das ist ja, würde man jetzt im ersten Schritt sagen, als wahrscheinlich, selbst wenn man Vegetarier ist, jetzt im ersten Schritt vielleicht ganz okay, wenn man auf einer einsamen Insel strandet, dass man da vielleicht ein paar sozusagen ethische Kompromisse macht. Aber hier hast du ja gar keinen Grund. Es gibt doch keinen Überlebensgrund, diese Pokémons zu versklaven. Man tut das, weil sie da sind.
Und weil es sehr viel bequemer ist, weil Holzhacken ist schon mühsam.
Ja, genau. Du tust das wirklich nur zur Arbeitserleichterung. Du brauchst die nicht, um zu überleben. Du brauchst die nicht, um zu craften. Du könntest theoretisch alles in dem Spiel selber machen.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, obwohl das geht vielleicht doch. Also manche Sachen sind zumindest unfassbar mühsam, sagen wir es mal so.
Ja.
Das ist bestimmte Sachen, bestimmte Crafting-Abläufe, die dauern dann in Echtzeit wirklich mehrere Minuten. Zum Beispiel das Medizin-Craften. Ich glaube, da gibt es auch keine Möglichkeit, da irgendeinen Skill zu verbessern. Und auf jeden Fall, das ist unfassbar langsam. Ne?
Nee, aber die Medizin musst du ja auch nur craften, wenn du Pokémons ausnutzt. Wenn du das nicht machst, musst du ja auch nicht Medizin craften.
Die Medizin, ja, das ja, weiß ich gar nicht. Kann man selber krank werden?
Ich bin jetzt nicht krank geworden und ich glaube, es steht extra dabei, dass die nur für die Pokémon ist. Ist ja auch egal, aber ändert jetzt ja nichts an dem Grundsätzlichen. Du kommst in eine Welt rein und du machst dir die nicht nur untertan, wie in vielen anderen Sachen, was man natürlich auch so als Kommentar auf die Menschheit an sich lesen kann, sondern hier beutest du sie an jeder sich bietenden Gelegenheit einfach nur auf eine sehr perfide und eine sehr unmenschliche Art und Weise aus. Das ist das Spiel.
Wie gesagt, also das ist, ich finde, es treibt halt nur auf die Spitze, was bei dem ganzen Zeug schon häufig zu diagnostizieren war. In Stranded Deep war es auch so, da haben wir ganze Inseln komplett gerodet. Das Spiel war da halt nur so gnädig, das alles in sehr kurzen Zyklen zu respawnen. Ne? Also da ist es, das war einfach, da ist die Welt dann ein unerschöpfliches Füllhorn, das einfach nicht komplett ausgebeutet werden kann. So wie es hier mit den natürlichen Ressourcen ja eigentlich auch ist, die respawnen ja auch alle.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, du hast halt häufig, weißt du, wenn du jetzt sowas wie das Frostpunk zum Beispiel jetzt im Aufbaugenre hast, es gibt ja jetzt in den letzten Jahren sind ja viele Spiele gekommen, die sich dann auch ein bisschen kritisch sozusagen mit der menschlichen Natur auseinandergesetzt haben. Aber ich muss sagen, jetzt nach dem Spielen von dem hier, das ist das Cleverste in der Hinsicht, dass mir seit langer Zeit über den Weg gelaufen ist. Eben weil es auf den ersten Blick was völlig anderes macht und weil es offensichtlich auch einer gewissen Auseinandersetzung und einem Willen an einer Auseinandersetzung liegt. Und ich finde, das macht ja auch gute Satire oder generell gute Sozialkommentare oder so in so einer Form auf, wenn die halt nicht dir mit dem Holzhammer auf den Kopf hauen. Und hier sieht man ja, an vielen Leuten ist das offensichtlich auch vorbeigegangen. Diese Lesweise. Und das, finde ich, macht halt was Gutes aus. Das habe ich ja auch, ich schätze das ja auch bei sowas wie einem Starship Troopers. Das macht es ja noch interessanter dadurch, dass es diese Menschen gibt, die das wirklich als faschistische Utopie ernst nehmen.
Gut, bei Starship Troopers ist es aber nun wirklich, das macht es noch attraktiver, dass es Leute gibt, die komplett durch den Film geschlafen
ja, sind. Ja, also ich sag jetzt mal so, wenn ich jetzt Paul Verhoeven, der Regisseur von Starship Troopers wäre oder einer der Entwickler von Palworld, ich würde lachend und freudestrahlend im Kreis hüpfen für jeden, ja, der das nicht sieht sozusagen, dann funktioniert ja meine Satire.
Also bei Paul Verhoeven, glaube ich, der schlägt sich die Hand an die Stirn, weil der will, das ist so plakativ, der will ja nicht. Palworld ist tatsächlich so ein bisschen subversiv, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da Entwickler sitzen und sich die Hände reiben und sich jedes Mal wieder denken so, oh Gott.
Ja, weil du hast dann
I
ja...
I can't believe this!
Ja, aber du hast dann ja quasi, weißt du, ich glaube, ich würde dann so da sitzen tatsächlich und würde so sagen, das beweist doch, ja, dass das, was ich sage, korrekt ist. Weißt du, das sozusagen ist ja das schlagendste Argument für mein Argument an der menschlichen Natur, wenn ich so ein Spiel mache, ist doch, dass es Menschen gibt, die das einfach genau so tun und gar nicht wahrnehmen, was sie da tun.
Möglich.
Weil ich will ja letztlich sagen, der Mensch ist so. Der Mensch beutet aus, der Mensch macht sich da gar keine großen Gedanken drüber, der tut einfach nur, weil es irgendwie da ist. Und wenn dann meine Spieler genauso reagieren, ja, dann makes my point.
Ja, also ist das der Punkt, den du machen willst, ne? Dass sobald ich dem Ganzen eine etwas hübschere Maske überstreife, merkt ihr gar nicht mehr, was er da macht. Wenn das deine Aussage sein soll, dann hast du natürlich recht.
Also das wird nicht die alleinige Aussage sein, aber ich kann mir schon vorstellen, also ich auch da wieder, Intention immer schwer zu beurteilen. Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist das, was das Spiel macht. Das Spiel zieht der geradezu unmenschlichen Ausbeutung und gewissenlosen Ausbeutung eine hübsche Maske über. Und was man ja sieht, einige ja, merken es dann nicht mehr, was sie dort eigentlich tun. Oder sie wollen es nicht merken, oder es ist ihnen egal. Auch da ist ja schwer zu sagen, warum das in Steam-Reviews zum Beispiel überhaupt nicht zur Sprache kommt, in sehr vielen davon, also, wie du jetzt also, gesagt hast.
Ja, also, ja, genau, also, ne, Vorsicht, ne, ich habe da nur mal drüber geschrieben,
ja.
Keine Ahnung.
Also ich will, nein, ich will jetzt auch keine Aussage machen, 90% der Leute sind zu blöd oder so irgendwas, aber es gibt ja offensichtlich einen nicht winzigen Teil, die das entweder nicht wahrnehmen oder ausblenden oder denen es egal ist, wie auch immer. Und ich würde schon sagen, das spricht letztlich für das Spiel.
Ja, oder in ihrem Review einfach nicht erwähnen. Ne?
Ja, oder einfach
ist
nicht erwähnen.
Das was Einzige, was man beobachtet,
ja,
ist ja, dass es darin jetzt nicht...
Es gibt auch andere Beispiele, so ist es nicht. Es gibt auch gute Artikel, die sich damit auseinandergesetzt haben. Also wie ich jetzt finde, gute Artikel, wenn ich sage, alle anderen sind schlecht, sondern die halt das herausgehoben haben, was ich persönlich finde, was notwendig ist. Nicht so, dass alle dumm, nur wir oder so, um Gottes Willen. Aber man merkt halt, finde ich schon. Und das finde ich halt einen interessanten Kommentar letztlich auch über unsere Branche und über die Spieleöffentlichkeit und so weiter, wie schwer sich Teile eben dieser Öffentlichkeit mit so einem Spiel tun.
Ja, aber das nehme ich für mich selber auch in Anspruch. Also ich tue mir nicht unbedingt schwer zu erkennen, worauf das Ganze hinausläuft. Aber ich habe mich danach dann mit dem Fortsetzen des Spiels schwer getan, weil ich dann sofort irgendwie so dachte so, ja, das ist schon, das ist cool und clever, aber jetzt, ich sehe hier, sind offensichtlich noch mindestens 20 Stunden mehr Spiel vorgesehen. Ich glaube, Level Cap ist bei Level 50 oder sowas und ich war jetzt bei Pan 20 oder sowas. Und ich habe dann irgendwann gedacht so, aber das ist doch scheiße. Das
ist ich hab
unsägliche Spielfantasie. Und ihr geht aber davon aus, dass ich das jetzt einfach trotzdem noch weiter und weiter mache und irgendwie, weiß ich nicht. Das ist weird. Verstehst du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Und ich finde es auch völlig okay, wenn man irgendwie sagt, oder vielleicht jetzt nach der Besprechung, okay, das fasse ich jetzt gar nicht an. Ja, das will ich gar nicht spielen. Alles völlig okay. Ich hatte irgendwann, wir hatten es ja vorher besprochen, so am Anfang, das war schon irgendwie diese Erkenntnis, was das Spiel hier eigentlich tut. Und dann hast du gleich mal so ein unwillkürlich unangenehmes Gefühl. Ich fand es dann eher beim Weiterspielen relativ glorreich, wie weit die Abgründe gehen, einfach weil ich es halt als Satire gespielt habe. Das ist halt dann so eine andere Geisteshaltung, weil es ist ja nicht wirklich auch, ist ja egal wie ich es spiele, das ist ja nicht wirklich ein lebendes Wesen und so weiter. Und unter dem Gesichtsmantel, wie weit treiben sie diese Satire jetzt noch, hatte ich dann meinen Spaß. Ich hatte jetzt lediglich, ich bin auch so Level Pan 20, ich glaube 26 bin ich, es war dann bei mir einfach der Punkt, ich habe verstanden, was das Spiel will, sozusagen. Und dann hatte ich dann, ja, I got your point.
Ja, genau, ne, das ist so das Ding. Vielleicht ist das auch einfach nur die Timeline. Ich weiß gar nicht. Ich habe mal durchgescrollt, was noch an Objekten kommt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie immer noch krasser und noch krasser wird, dass das so ein Ding ist, wo sie sagen, okay, Jochen schnallt bei Level 10, André braucht bis Level 15, aber wir machen mal 50 Level, damit es auch der Dümmste kapiert und machen es immer krasser. Also so wirkte das nicht auf mich, aber ich habe es nicht im Detail mir angesehen. Es wird ja dann auch zäh. Also es kam dann jetzt auch in dem Bereich so langsam an den Punkt, wo ich bei so Spielen häufiger hinkomme, wo dann so diese Grindiness so zunimmt, ne? Weil eben, wie gesagt, dieser ganze Unterhalt der Basis und von den Pokémons und sonst irgendwas, weißt du, die Kosten, um immer bessere Kugeln zu craften, um High-Level-Pokémon zu finden, werden immer teurer, der Futterverbrauch geht hoch, die Reparaturkosten für Items steigen, die XP-Progression verlangsamt sich und das wäre jetzt eh der Punkt gewesen, wo ich rein spielmechanisch gesagt hätte, nee, ja, okay, danke, das reicht jetzt erstmal, aber das hat natürlich jetzt noch zusätzlich so dazu beigetragen, weil ich habe halt echt gedacht, so krass, ne, weil wenn es das nicht wäre, was es ist, würde ich, das wäre lange nicht so ungewöhnlich und das, also ich, es ist schon geil, versteht man, man möge mich nicht falsch verstehen, also erstaunlich, was sie da gemacht haben und dass das auch noch so gut funktioniert hat, werde ja bekloppt bei. Ich hätte es lieber weitergespielt, wenn ich aber meinen Friseursalon hätte bauen können und wenn ich die alle noch von Hand in der First-Person-Optik einschamponieren dürfte.
Aber das ist doch eine geile Aussage für ein Spiel. Das ist doch mal eine geile Aussage für ein Spiel. Ich wollte es nicht weiterspielen, obwohl ich verstanden habe und obwohl ich Spaß dran hatte, weil ich die nicht so ausbeuten will. Das ist doch mal cool. Wann macht denn ein Spiel sowas mal?
Ja, da ist es das Spiel, weißt du noch, in den frühen Folgen war immer gefordert, das Spiel, das so subversiv ist, dass man selber sagt, so, die Scheiße mache ich nicht weiter, aber well done. Ja. Also von daher kann ich sagen, bei Palworld ist es gelungen.
Und übrigens, es hat ja nicht nur manche Spieler vielleicht oder manche Teile der Spieleröffentlichkeit mit ihrem Umgang mit dem Medium etwas überfordert. Ich finde ja, es hat auch die USK überfordert. Also das hat zumindest auf der Xbox eine Freigabe ab 12 Jahren. Und jetzt würde ich sagen, ich würde nicht wollen, dass mein 12-Jähriger das einfach unkommentiert spielt.
Ja, wobei, also ich meine, Schindlers Liste ist auch frei ab 12.
Ja, aber Schindlers Liste ist sehr deutlich es ist wirklich schlimm, was mit den Juden gemacht wurde. Das hier ist halt auf so eine subversive Art und Weise, dass ich würde wollen bei meinem 12-Jährigen oder auch bei meinem 13-Jährigen, dass ich mit dass ich dem erklären kann, was das Spiel hier tut. Und ich würde schätzen, der Otto normal 12-Jährige wird nicht verstehen, was er dort tut.
Ja, das kann natürlich aber auch ein teachable Moment sein. Ne?
Ja, aber nicht in der Isolation, würde ich sagen. Also ich glaube, das würde bei den meisten 12-Jährigen, vielleicht unterschätze ich 12-Jährige, da wird uns vielleicht ja im Forum der ein oder andere Pädagoge oder Lehrer was zu sagen können. Das würde mich sehr interessieren, was da das Feedback wäre. Aber ich würde schätzen, der Otto normal 12-Jährige wird das nicht als teachable Moment aufnehmen. Vor allen Dingen auch nicht so, wie er mit Spielen bislang sozialisiert wurde. Der erwartet ja auch bei so einem Spiel garantiert kein teachable Moment.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, umgekehrt nimmt er natürlich auch keinen Schaden, wenn er nicht versteht, was da passiert. Und ich kann mir schon auf jeden Fall vorstellen, dass Kinder auf jeden Fall sagen, what, ich soll meine Lämpchen, what? Also ich meine, die werden zumindest garantiert sagen, das mache ich nicht, das ist scheiße.
Ich bin mal gespannt. Ich bin demnächst wieder bei einem Kumpel zur Bierprobe. Der hat zwei kleine Jungs. Ja, die haben bestimmt schon Palworld gespielt. Ja, ich hatte gehofft, wir schaffen es vorher, vor der Folge. Haben wir nicht geschafft. Vielleicht liefere ich das noch nach. Es interessiert mich brennend, was die dazu sagen.
Ja, ich meine, wie gesagt, die USK muss ja nur gucken, ist das was, wo die sozusagen Schaden nehmen können. Ne? Und wenn die eine Gesellschaftskritik oder was auch immer nicht verstehen, die sich hinter dieser Fassade verbirgt, dann schädigt sie das ja nicht.
Ja, das weiß ich.
Und die gehen da jetzt auch nicht raus und sagen, ja, Vater, ich möchte nicht mehr Astronaut werden, sondern Kolonialherr.
Nee, natürlich, aber der Otto normal 12-Jährige würde auch aus einem GTA nicht rausgehen und sagen, ich steige jetzt ins Auto und überfahre alle. Es ist ja einfach eine Frage, was werden auch teilweise für Menschenbilder vermittelt und so weiter, was halt so eine USK macht. Ich will jetzt auch nicht sagen, das dürfen keine Kinder spielen, aber ich finde das tatsächlich problematisch, das einem 12-Jährigen in die Hand zu drücken, einfach unkommentiert, weil es halt einfach sehr viele, sehr letztlich unmenschliche oder von denen wir sagen würden, die sollten unmenschlich sein, moralisch sehr falsche Handlungen, sehr, sehr falsche Handlungen, die essentieller Spielbestandteil sind. Man muss sich in diesem Spiel extrem unmoralisch verhalten, um in dem Spiel weiterzukommen. Und das finde ich für Kinder problematisch, tatsächlich, ja.
Weiß ich nicht. Ich meine, es unterscheidet sich ja eigentlich nicht so sehr von der Realität, wie wir mit Nutztieren umgehen. Ne? Also das ist ja eigentlich auch so, dass du da sitzt und sagst, das Pferd ist jetzt dazu, diesen Flug zu ziehen. Da kriegt einen Stall und das kriegt noch zu essen, dass es nicht tot umfällt, ansonsten zieht es den Flug.
Ja, aber ich fände es auch gut, wenn unsere Kinder aufwachsen mit einer Sache, dass Nutztiere halt ein bisschen mehr sind, als werden zusammengepfercht, geschlachtet und so weiter. Das schadet ja auch nicht, wenn Kinder, wenn wir da darüber reden, damit aufwachsen, dass sie als Wert mitkriegen, dass auch Nutztiere anständig behandelt werden könnten.
Ja, aber jetzt hast du ja erstmal was die Realität abbildet. Ne? Und dann kannst du ja da, wie gesagt, also du solltest ja eigentlich theoretisch, wo nötig, deine Kinder auch begleiten ihrem Medienkonsum.
Ja, das auf jeden Fall. Ich sage halt nur, ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wo ich unbegleitet bei 12-Jährigen das ein bisschen problematisch finde. Das kann man sicherlich anders sehen. Ja.
Ich glaube nicht, dass es insofern problematisch ist, dass ich mir deswegen Sorgen mache, so wie ich mir generell, also bei den Punkten bin ich ja meistens eher sowieso, ich bin der Meinung, dass ein Kind hinterher ein anständiges und gefestigtes Wertesystem mitnimmt, das hat nichts damit zu tun, welche Computerspiele oder welche Filme es sieht, außer sein Leben besteht aus fast nichts anderem und dann ist das Defizit, über das wir reden müssen.
Das ist ja richtig, aber wenn wir halt so ein System haben, das auch bindende Freigaben und so weiter aufgrund der Annahme erteilt, dass das eben nicht in jedem Fall so ist. Ich wäre auch da, also ich bin da ja völlig bei dir. Die Spiele sind nicht das Problem, aber wir haben nun mal ein System namens USK und in diesem Kosmos würde ich sagen, finde ich da diese Freigabe ab 12, wenn ich mir angucke, was alles ab 16 erscheint, finde ich viele 16er Sachen viel unproblematischer und teilweise auch 18er Sachen als das hier.
Ja, möglich. Aber wie gesagt, also da ist ja immer die Frage, ne? Wie gesagt, welchen Stand, die USK stellt da ja auf andere Sachen meistens eher ab, sondern auch in der Altersklasse sowas wie, ist das ängstigen
Schusswaffen.
Für die Kinder?
Die Schusswaffen sind der einzige Grund, warum das Ding nicht ab 6 ist. Garantiert.
Das kann.
Und die Schusswaffen sind das kleinste Problem dieses Spiels.
Es gibt ja auch hier, also hier gibt es ja auch Klingenwaffen und sowas. Das kann durchaus sein, dass das da auch schon entsprechend, ich ja, weiß ich nicht genau. Ja, aber ich, wie gesagt, also am Ende ist es ja so, die USK-Freigabe sagt ja nur, du kannst es einem 12-Jährigen geben und der kann das also quasi verarbeiten auf eine Art und Weise, wo er jetzt nicht in seiner Entwicklung in irgendeiner Form beeinträchtigt wird. Und da würde ich, könnte ich mir vorstellen, dass das schon okay ist.
Ja, aber da, unter der Prämisse, das ist ja das, was ich sage, unter der Prämisse kannst du mir auch GTA geben.
Naja, also wie gesagt, also würde da kann man sicherlich drüber diskutieren, aber da sind halt zumindest schon mal kategorisch andere Inhalte drin mit Bluteffekten und Gewaltdarstellung.
Ja, wie gesagt, ich finde halt solche Subversiven, also dieses, aber gut, das ist eine andere Diskussion für einen anderen,
Tag. Das eine ist halt eindeutig für das Kind wahrnehmbar und das bei Palworld ist halt auf einer so einer Transferebene, die dem Kind ja vielleicht komplett verborgen bleibt, also kann es ja, davon aber auch keinen Schaden.
Natürlich, aber dadurch, dass es ihm verborgen bleibt, kann es natürlich auch diese, ja, man kann mit Lebewesen oder so, weißt du, es ist okay, so mit irgendwas umzugehen. Das kann ja auch gleichzeitig dadurch, dass es dem Kind verborgen bleibt, eben handfest problematisch werden, weil es nicht mehr merkt, dass das hier nicht cool ist. Das ist, weißt du, wie ein Starship
Troopers. Aber hier hast du es ja, also ja, aber hier geht es ja darum, dass das Fantasielebewesen sind und da geht es ja auch immer so in der Beurteilung darum, wenn ja auch zum Beispiel, wenn du auf Menschen oder menschenähnliche Gegner schießt, dann ist die Einschätzung schärfer, als wenn das Fantasiekreaturen sind.
Ist mir schon klar, aber weißt du, ich meine halt, dass dieses Verborgenbleiben halt handfest das Problem eigentlich ist. Wie bei, wenn wir den Film Starship Troopers nehmen, da finde ich tatsächlich, den sollten 12-Jähriger nicht gucken, zumindest nicht unbegleitet, weil der könnte auf die Idee kommen, ja, dass das cool ist, was die da machen in den schwarzen Trenchcoats, die aussehen wie SS-Offiziere und so. Ich finde, der braucht bei, wenn du den jetzt unbedingt einem Kind oder Jugendlichen gibst, braucht der unter Umständen den Erwachsenen nebendran, der ihm sagt, pass auf, das hier ist Satire.
Was ist Satire, Papa? Oh shit.
Oder so rum.
Langer Nachmittag. Ich wollte einfach nur mit meinem Sohn Starship Troopers schauen und jetzt haben wir den Salat.
Jetzt Gott, haben wir die verdammt. Nazis. Verdammte Kacke.
Ja, genau. Ja, also wie gesagt, ich verstehe, was du sagst. Ich weiß ja nicht, ob ich mir Sorgen machen würde wegen dem Ding. Ich würde eher
mit dir
darüber diskutieren, ob du nicht recht hast, was GTA angeht. Ist
keine,
das jetzt vorbei? Also
keine Sorgen, ich wollte es auch nur mal erwähnen. Ich finde es tatsächlich ein bisschen problematisch. Aber wie gesagt, forum.gamespodcast.de. Ich weiß ja, wir haben einige Lehrerinnen und Lehrer da unter uns und vielleicht, also einige auch Pädagogen. Vielleicht sagen die mal einen Takt dazu. Würde mich interessieren, wie das aus pädagogischer Sicht einzuordnen ist.
Wir sind gespannt. Wir sind gespannt und vor allem auch, ne, also Jugendschutz ist ja eine viel eine interdisziplinäre Geschichte, ne? Da können alle mitmachen. Die Soziologen, die Psychologen,
außer,
die Pädagogen,
außer,
alle Logen.
Ja, das ist richtig. Außer die Leute, ja, so wie wir jetzt zum Beispiel, will jetzt um Gottes Willen, ich hätte da gar kein Interesse dran, aber außer die Leute, die sich mit Spielen auskennen, die sind da nie dabei.
Nee, also das, naja gut, das eine schließt das andere ja nicht aus. Auch, es können ja Pädagogen sich auch mit Spielen ausgehen.
Ja, natürlich, aber häufig, aber egal, andere Diskussion für einen anderen Tag.
Richtig. Ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall, diese haben wir geführt, ja, und jetzt kann keiner da draußen mehr Palworld spielen, ohne die ganze Zeit daran zu denken, dass er eigentlich gerade das totale Ausbeutercamp betreibt.
Ich will aber trotz Early Access eine Wertschätzung aussprechen. Ja, normalerweise in unserem Kosmos, ja, sagen wir ja bei Early Access Spielen, wir machen maximal eine Viertelstunde oder eben wie heute mal einen großen Sonntagspodcast draus und geben keine Wertschätzung ab. Aber ich finde, das ist ein Spiel, das man tatsächlich mal spielen sollte, wenn man grundsätzliches Interesse daran hat, weil es nämlich aus den genannten Gründen so viele Sachen sehr clever macht und es hilft, glaube ich, auch beim Verständnis, wenn man es selber spielt und sozusagen den Spaß, den man hat, kontrastiert mit den tatsächlich erlebten interaktiven Spaß, mit dem, was man dort eigentlich tut. Und deswegen möchte ich hier tatsächlich eine Empfehlung für Palworld aussprechen, auch im Sinne darauf, dass ich bestimmt in Zukunft noch häufiger auf dieses Beispiel Palworld zurückgreifen werde, wenn ich bei anderen Spielen kritisiere, dass sie sich nichts trauen.
Ja, also empfehlen kann man das schon. Ne? Wir haben es jetzt für alle ruiniert, aber trotzdem viel Spaß. Es ist tatsächlich gut gemacht, also das muss man echt sagen. Ne? Also gerade diese ganzen, also wie gesagt, mir wird es dann ab einem gewissen Kipppunkt zu grindy, aber da steckt echt sau viel drin. Also auch dann hinterher, du musst auch in dem Camp zum Beispiel diese Arbeit organisieren. Es gibt dann immer wieder Schwerpunkte, weil du gerade eine bestimmte Art von Ressource brauchst und du hast halt nur eine bestimmte Anzahl von Pals, die du jeweils in dem Camp arbeiten lassen kannst. Und dann musst du häufig mal wieder die ganze Arbeit in dem Camp umorganisieren und denkst dir so, jetzt brauche ich mal wieder welche, die am Ofen stehen. Vorher brauchte ich unglaublich viele Steine. Ich habe zum Beispiel die immer in den Steinbruch geschickt, weil die Steine, die, da gibt es hinterher so eine Art Währungsumtauschstation, wo du die Steine dann in diese Paldium-Steine umwandeln lassen kannst und die brauchst du zum Craften von diesen Sphären, mit denen du die Perls fängst. Und dann habe ich halt gesagt, so, jetzt werden erstmal Steine geklopft, bis alle bis zum Umfallen, teilweise wortwörtlich. Und dann gehst du da immer hin und musst die Arbeit im Camp neu strukturieren, guckst, was es an Upgrades gibt, um dann vielleicht effizientere oder bessere Ausrüstung zu craften. Deine Figur hat Attribute, die du steigern kannst. Du erforschst die Welt, du sammelst diese Statuen, du hast irgendwelche Boss-Dungeons, die da noch offen sind, wo du dann auch gucken musst, wie ist das strategisch, wofür sind, ne, welche Angriffe sind vielleicht besonders wirkungsvoll. In den Kämpfen musst du gucken, dass du deine Pokémons zum richtigen Zeitpunkt auch einwechselst und so weiter und so fort. Also das ist ein wirklich erstaunlich handwerklich gut gemachtes Spiel mit vielen guten Learnings auch aus populären Spielen. Also auch so wie halt in Zelda zum Beispiel benutzt es diese Rauchsäulen, um anzuzeigen, da ist dann vielleicht ein Camp, meistens von irgendwelchen Gangstern oder so, wo du dann diese Pokémons aus Käfigen befreien kannst. Selten aber auch mal eine Siedlung, wo du einen Händler finden kannst und so weiter. Die unterschiedlichen Klimazonen erfordern vielleicht unterschiedliche Ausrüstung, weil es da zu kalt oder zu heiß ist und so. Da steckt echt, echt, echt viel drin. Also
Mir fällt gerade übrigens noch auf, ich habe eine Sache vergessen, ja, die steht hier noch groß auf meinem Zettel, die will ich noch kurz vorlesen, nämlich die Beschreibung des Spiels aus dem Xbox Store und aus dem Xbox Game Pass. Alleine da könnte man schon auf die Idee kommen, ja, vielleicht so ein bisschen Satire, ist auf jeden Fall der interessanteste Beschreibungstext, den ich seit langem gelesen habe. Da heißt es nämlich unter der Frage, was für ein Spiel ist Palworld? In der Antwort, in Palworld kannst du gemeinsam mit den mysteriösen Lebewesen Pels ein sorgloses Leben führen. Und dann heißt es weiter, wenn du willst, kannst du sie auch verkaufen oder schlachten und essen. Und dann geht's noch weiter, unter dem Aspekt bauen. Willst du mit einer Pyramide protzen? Dann lass einfach Scharen von Pels für dich auf dem Bau schuften. Keine Sorge, das Arbeitsrecht gilt für Pels nicht. Und so geht es immer weiter. In Naturschutzgebieten leben bedrohte Pellarten. Manche davon wären ein Vermögen wert. Lass dich nur nicht erwischen.
Köstlich.
Oder
auch letzter, das habe ich nicht gelesen.
Letzter Aspekt. Mit Pels an deiner Seite erkundest du auch die gefährlichsten Winkel dieser Welt. Wenn's hart auf hart kommt, kannst du sie vorschicken. Sie opfern sich mit Freuden für dich.
Ja, das war auch meine Erfahrung. Sie sahen immer sehr glücklich aus.
ja, super.
Ja, also okay, ja, es ist wohl kein Zufall, wa?
Nee, scheint nicht so.
Echt abgefahren.
Aber wie sie am Anfang... Also
krass, dass das auch so...
Ja, und auch krass, dass der danach kommt nur noch solche Word-Krempel, aber der erste Satz lautet, du kannst gemeinsam mit dem Pelz ein sorgloses Leben führen. Und danach stellst du auch in diesem Text, der ist ja an sich schon geil aufgebaut. Im weiteren Verlauf stellst du nämlich fest, das sorglose Leben gilt nur für dich und nicht für die Pals.
Nein, die mögen das doch. Du hast doch nicht aufgepasst. Das ist doch, die sind total begeistert. Die lieben das, sonst wären sie depressiv. Das will ja auch keiner. Ich habe ihnen außerdem die weicheren Betten gebaut, Jochen. Was denn noch?
Echt? Warum?
Ich habe gedacht, das... dann arbeiten sie vielleicht schneller.
Ich habe ihnen die Betten überhaupt erst gebaut, als sie wirklich nicht mehr arbeiten konnten.
Ja, das ist übrigens so eine von diesen Nickeligkeiten, ne? Dass man die Objekte, die man einmal gebaut hat, die kannst du leider nicht umtopfen. Ich habe dann irgendwie die Betten erstmal irgendwo hingeflammt und hinterher hatte ich dann Platzprobleme, weil ich zu viel Fläche verschwendet habe, weil ich die Bettchen da einfach so mit einem größeren Abstand in die Welt geschmissen habe.
Ja, ich habe auch keine Funktion gefunden, dass man die einfach woanders hinversetzen, aber du kannst sie ja schnell quasi schnell.
Ja, du kannst sie zerlegen.
Es hat ja auch das nette Sache, dass du einfach deine komplette Basis auch verschieben kannst auf Knopfdruck, wenn du möchtest zum Beispiel.
Ist das verschieben, weil das war irgendwie so, ich hab mich nie getraut, weil ich immer nicht wusste, vernichtet er jetzt alles?
Nee, er packt quasi alles ein und dann packt das an der anderen Stelle wieder aus.
Okay, ja, das ist auch gut zu wissen dann. Also für die Leute, die
und es auch jetzt, solche, hören. Ja, und solche Kleinigkeiten fällt mir jetzt zum Beispiel noch auf. Viele andere Spiele machen das so, dass das Inventarlimit wirklich zum Beispiel hart ist in diesem Survival-Ding. Und hier ist das, finde ich, A, lässt es sehr viel Raum zu und B, du kannst einfach alles in die von Anfang an craftbare Kiste packen und dort wird es für sämtliche Sachen benutzt. Also so diese Hürden, wie ich eingangs gesagt habe, die das Spiel, die viele andere halt einfach haben, um dir das Leben schwerer zu machen, die nimmt das hier echt sehr clever raus. Auch so Basis verschieben, Knopf drücken, dort wieder aufbauen, fertig. Ja, du sollst quasi keine Hürden haben, um mehr Pelz zu versklaven. Oder Menschen, was das angeht.
Ja, genau. Wenn wir gerade bei Dinge, die noch auf meinem Zettel übrig sind, die noch ganz nett sind, dann will ich noch eines nachtragen. Auch einer der großen Momente, wo man so denkt, so, ja, ich glaube, das ist nicht ganz so wortwörtlich zu lesen, das Spiel, wie es vielleicht den Anschein hat. Nämlich, wir haben ja schon erzählt, dass man seine Pelz auch bei einem Händler verkaufen kann. Erinnerst du dich, was ist in dem Raum, in dem dieser Händler steht?
Nee.
Er steht neben einer Guillotine, neben einer blutigen Guillotine.
Ja. Naja, vielleicht typ, sammelt er
Guillotine. An dem du deine Pelz verkaufst.
Ja, vielleicht sammelt er Guillotine. Ja, ja. Vielleicht findet er die schön.
Ja, total.
Einrichtungsgegenstand. Völlig. Das heißt ja noch lange
vielleicht
nicht.
Vielleicht auch nur zufällig.
Also.
Vielleicht hat er auch noch ein lukratives Guillotinen-Business nebenbei, wenn er nicht mit Pelz handelt. Und ich meine, lebenslange Freundschaft gilt natürlich logischerweise auch nur, solange die Pelz lebendig sind.
Guillotine. Also ich finde jetzt, also das ist jetzt wirklich zu viel reingelesen. Ja, nur weil jemand eine funktionierende Guillotine bei sich stehen hat, ist er noch lange kein seltsamer Mensch.
Na, es ist auch keinerlei Rückschlüsse darauf zulässig, was er mit den Pelz macht.
Also nur, weil ich mir jetzt zum Beispiel den einen Kellerraum, ja, ohne Fenster und schalldicht gemacht habe, ja, muss doch lange noch nichts heißen.
Nee, das stimmt, ja. Nun denn. Also, meine Damen und Herren, das war unsere Besprechung von Palworld. Und wenn Sie auch gute Pals sein wollen, dann werden Sie doch vielleicht Sponsor dieses Podcasts unter gamespodcast.de/abo, patreon.com/aufeinbier, direkt aus der Apple Podcast App heraus. Sie könnten auch, nur noch um das hier an dieser Stelle auch mal zu sagen, es gibt bei uns die Möglichkeit, einfach noch mal ein bisschen mehr Geld hier bei uns in den Trichter zu werfen. Sie könnten ein Kapibara werden, so nennen wir sie, die Großspender bei uns im Podcast. Und seit kurzem haben wir enthüllt, es gibt noch einen zusätzlichen Bonus. Wer jetzt Bäcker wird auf dem $10-Level, bekommt nicht nur einmal im Monat unser fantastisches Goodie, in dem wir einfach nur über unser Privatleben reden, sondern es gibt auch noch mindestens eine Filmbesprechung obendrauf. Das ist mal einfach mal so hier in den Raum gestellt, so vielleicht als kleiner Motivator, wenn da draußen sich jemand gefragt hat bisher, na, warum soll ich denn hier freiwillig mehr Geld geben? Einfach nur, weil die Jungs so geil sind? Reicht mir das denn? Ja, jetzt gibt's noch ein Argument mehr. Ihr könnt, Jochen hat es schon gesagt, forum.gamespodcast.de könnt ihr mit uns über diese Folge diskutieren, selbst wenn ihr keinen Job mit Logo am Ende habt. Ansonsten, was gibt's noch? Weiterempfehlungen sind immer gern gesehen. Ne? Also wenn ihr einfach mal hier und da fallen lassen könntet, dass es uns gibt und dass wir vielleicht sogar ganz anhörbar sind, das wäre total nett. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, ihr könntet uns eine nette 5-Sterne-Bewertung hinterlassen auf iTunes. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.